Sebastian, es gab vor dieser Episode, die wir heute besprechen, 13 Episoden, deren Originaltitel den Namen einer Figur enthält. Nenn mir zwei.
Du bist so ein blöder Assi, ey. Ernsthaft? Entschuldigung, ich fang schon mit Schimpfworten an.
Also den Namen einer Figur, die ein reguläres Cast-Mitglied quasi ist, des Hauptcasts.
Ja, wahrscheinlich war irgendwann irgendwas mit Mariner und irgendwas mit Bäumler und irgendwas mit, keine Ahnung.
Ich rede nicht von Lower Decks, da gab es allgemein erst 13 Episoden. Insgesamt.
Es gab 13 Episoden insgesamt, die einen Namen beinhalten. Okay, das habe ich nicht gecheckt. Riker hoch 2 gleich bla. Nee.
Das ist nur im Deutschen, das ist kein Originaltitel.
Ach so, Originaltitel, scheiße. Okay, warte. Boah, Originaltitel. Boah, es ist richtig mies, Andi. Es ist eine richtig miese Frage.
Komm, zwei. Wir haben schon Folgen davon besprochen. Eine zumindest.
Haben wir? Ich bin so schlecht in Originaltitel. Ich bin so schlecht in irgendwas erinnern, Andi. Und das weißt du ganz genau. Du lässt mich hier bösartig auflaufen. Das ist.
Ja, dann müssen wir das halt nachher auflösen. Und jetzt gehen wir trotzdem ins Intro, würde ich sagen.
Ernsthaft? So machen wir das? Okay, dann habe ich zumindest.
Wenn du keine Chance hast.
Da habe ich eine Minute Zeit, um drüber nachzudenken. Aber ob das irgendwas bringt. Boah. Okay, den kriegst du irgendwann zurück.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Wahrscheinlich würde es mir wie Schuppen von den Augen fallen, wenn du mir jetzt irgendwie 5 Episoden erzählst, aber mein Hirn möchte da einfach an einem Sonntagabend nicht mehr leisten. Das ist halt so, wie es ist.
Dazu später mehr.
Ernsthaft?
Ich sag dir eine, okay? Ich sag dir eine, jetzt schon mal.
Eine,
die anderen können noch mitraten. Eine, ja?
Ja.
Dr. Bashir, I presume.
Ja, natürlich. Ist doch ganz klar. Na gut, ich kann dir auch eine sagen. We'll always have Tom Paris.
Ja, das ist die 14. quasi dann.
Ja, richtig.
Nee, es ist die 13. Es ist die 13., genau. Also davor gab es 12. Ich habe auch falsche Fakten vorher erzählt. Willst du nicht die Leute mal begrüßen oder so?
Herzlich willkommen. Wir eröffnen das Discovery Panel passend zu einer neuen Folge Star Trek Lower Decks. Und sie hört auf den Namen We'll always have Tom Paris oder Begegnungen mit der Befangenheit auf Deutsch. Auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid und ihr habt wahrscheinlich jetzt schon 10 Folgen von diesen 13 oder 12 im Kopf und ich bin sehr gespannt darauf. Wie viel kennst du denn, Benjamin Stöwe, von diesen Originaltiteln mit Namen drin?
Ich habe sofort an Spock's Brain gedacht.
Ja,
das ist
die einzige TOS-Folge, glaube ich.
Du bist auch gut in den Original Series dabei, ne? Also da bist du auf jeden Fall, ich glaube,
mir geht das auch wie dir, mit zunehmendem Alter. Ich vergesse so vieles. Ich wusste als Kind so viel mehr von diesen Dingen, wo man sich immer denkt, warum weiß man das? Und stelle inzwischen fest, dass ich doch einen gesunden Teil dessen auch wieder vergessen habe. Das ist auch beruhigend.
Ja, ich weiß auch gar nicht, also es gibt einem so das Gefühl von, ne, bleibt im Moment, weil alles andere ist ja eh egal, ne? Aber auf der anderen Seite gibt es so viele Dinge, die in meinem Gehirn noch irgendwo drin sind, die ich aber nur nicht abrufen kann. Also ich habe das Gefühl, da sind bestimmt auch mindestens 5 Folgen drin, aber ich kann sie nicht mehr abrufen. Und immer dann, wenn irgendwas getriggert wird, kommen sie raus. Ich habe das jetzt letztens mit einer ganz spannenden Geschichte, wahnsinnig spannende Geschichte, ja, passt auf, ja. Ich habe das jetzt letztens mit einer Benjamin Blümchen-Folge erlebt, ja, die ich aus Gründen nach 30 Jahren quasi wieder mal gehört habe. Und ich konnte wirklich Wort für Wort noch wiedergeben, weil ich sie so oft als Kind gehört hätte, wenn Andi mich im Cold Open eben gefragt hätte, erzähl mir doch irgendwas aus dieser Benjamin Blümchen-Folge, hätte es wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Aber das ist irgendwo noch in diesem Hirn und das macht mir Angst. Da ist so viel drin, was ich nicht mehr quasi accessen kann, wenn es nicht von außen irgendwie getriggert wird. Gibt es eigentlich deutsche Worte für die ich gerade benutze? Es ist auch egal. Benjamin Stöwe ist da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Großartig, dass du uns besuchst. Ihr kennt ihn als Synchronstimme von Kalber aus Star Trek Discovery und aus Funk und Fernsehen, möchte ich sagen. Ihr wisst eh, wer es ist. Ne? Hallo Benjamin, schön, dass du da bist. Schön, dass wir da sind.
Schön, dass wir alle da sind. Hallo, ja. Sebastian, hallo Andreas.
Es hat Gründe, warum wir miteinander sprechen. Es hat so viele Gründe, dass wir miteinander sprechen. Mal abgesehen davon, dass wir so lange nicht mehr miteinander gesprochen haben. Aber der wirklich wahre und wichtige Grund ist das, was du leisten wirst zum 55. Geburtstag von Star Trek und was du vor allen Dingen schon geleistet hast in den letzten Wochen und Monaten, was ich tatsächlich bemerkenswert finde, weil du eine unendliche Anzahl von kleinen, eigentlich großen Episoden ins Netz gehievt hast von Star Trek Geschichten und Geschichte. Und vielleicht kannst du uns einen kleinen Überblick geben über das, was da seit, ich glaube, Ende Januar ist losgegangen, ne, passiert ist.
Am 17.01. hat es begonnen und ich muss gleich sagen, ich war es zum Glück nicht alleine. Ich musste das nur so ein bisschen managen, weil jetzt muss ich das Wort verwenden, was du eben auch gerade schon gesagt hast, weil das ist ja das Tolle, wenn man diese deutsche Star Trek Szene ein bisschen triggert, dann reagiert sie ganz wunderbar und zieht sich nicht etwa wie eine Horta zurück, sondern legt tatsächlich an jeder nur möglichen Stelle Eier und aus diesen Eiern schlüpfen dann ganz viele kleine Hortas oder um zurückzukehren zu dem, was wir in den letzten Monaten erlebt haben. Ja, aber genau so war es im Prinzip. Und das ist das Tolle, weil eigentlich jeder kennt das ja von uns. Ne? Es ist viel zu tun und es sind schwierige Zeiten und jeder hat irgendwie wie damit zu tun, sein Leben zu organisieren und in den Griff zu kriegen und zu gucken, wann er wo getestet wurde oder geimpft wurde oder was auch immer. Aber all die Menschen, die ich in den vergangenen Monaten irgendwie gefragt habe, ob sie bereit wären, sich zu beteiligen an 1701 Live, und darum geht's, an dieser gemeinsamen Feier von 55 Jahren Star Trek, die haben eigentlich immer mit Ja geantwortet und haben mitgemacht, und dabei sind ganz fantastische Dinge herausgekommen, von denen ich selbst nicht gedacht hätte im Januar, dass sie so toll wären, sondern so ein bisschen frech war ja der Untertitel von 1701 Live. Wir feiern 55 Jahre Star Trek zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch gar kein Wir gab, sondern erstmal nur mich im Endeffekt. Und dass das in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich zu so einem Wir gewachsen ist und Menschen aus dem Norden und aus dem Osten und aus dem Süden und aus dem Westen, jetzt am Freitag zum Beispiel kommt die nächste 1701 Live-Ausgabe, die von einem, wie wir hier gesagt haben, wechselnden Gastgeber beziehungsweise wechselnder Gastgeberin präsentiert wird. Die kommt aus Freiburg. Mhm. Das ist einfach eine große Freude, dass diese deutsche Star Trek-Szene wirklich nicht nur als Gruppe, wie das ja meistens irgendwie so ist bei Conventions oder so, sich trifft, sondern wirklich aus den verschiedenen Szenen und Regionen unseres Landes und auch darüber hinaus irgendwie zusammengekommen ist bei diesem Vorhaben und jeder das beigesteuert hat zu diesem Thema, womit er sich selbst beschäftigt. Und das reicht halt von Kostümen über Brettspiele, über 3D-Drucker, über Dinge, die sich irgendwie mit Linguistik beschäftigen. Und all diese Elemente, und jetzt am Freitag wird es zum Beispiel um Lego gehen und alles, was man mit kleinen Bausteinen zum Thema Star Trek selbst zusammenbauen kann. Das ist einfach faszinierend zu sehen und war auch für mich und so ein bisschen hat man ja eine Ahnung, eine Vermutung, dass das alles sehr breit gefächert ist. Aber in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir das tatsächlich nochmal erlebt und gesehen, in welcher Vielfalt die deutsche Star Trek-Landschaft wirklich blüht.
Und das Schöne ist ja, dass das jetzt nicht einfach nur irgendwie verpufft ist, sondern also neben deinem physischen Museum, was du ja in Eberswalde nach wie vor betreibst auf 1701 Quadratmetern, jetzt quasi so eine Art Geschichtenmuseum-Sammlungswerk geworden ist, was man sich auf YouTube immer angucken kann. Und es sind jetzt wahnsinnig viele Geschichten. Ihr habt pro Woche eine released und am Anfang waren es noch ein paar mehr. Wie viel sind es denn jetzt insgesamt?
Also wir werden am Ende, wenn alles fertig ist und die letzte Ausgabe von 1701 live läuft am 8. September, und das ist dann die 56. Ausgabe, und dann hat jedes Star Trek Jahr hat dann im Prinzip eine Ausgabe und in jeder Ausgabe war ein anderes Jahr das Thema. Und ja, also am Ende hat man im Prinzip so eine audiovisuelle Star Trek Chronik präsentiert von ganz verschiedenen Menschen auf ganz unterschiedliche Art und Weise in verschiedenen Stilen. Also eine wirklich sehr vielfältige Zusammenfassung, nicht nur der Star Trek-Geschichte, sondern eben auch der Menschen, die das irgendwann mal inspiriert und immer noch begeistert hat.
Hm. Natürlich, und ein Projekt für die Ewigkeit, ne? Weil ja, das ist ja nicht immer nur live quasi gesendet worden, sondern weiterhin auch auf YouTube verfügbar. Ne? Das heißt, man kann jetzt quasi sagen, okay, ich möchte mal was über das Star Trek-Jahr 72 sehen und hören, und dann schalte ich auf deinem YouTube-Kanal einfach mal dieses Jahr ein. Ist das richtig?
Genau. Dann kann man da nochmal sich zumindest mit dem Ansatz, für den wir uns hier entschieden haben, irgendwie auseinandersetzen. Aber ich glaube, und das ist das Schöne, es haben sich ja, das klingt so absurd, aber es haben sich auch ganz viele Zeitzeugen natürlich beteiligt, die uns dann auch jeweils in die echten 70er Jahre haben mitnehmen können und auch erzählen konnten, wie sich das damals angefühlt hat, in den 70er Jahren Star Trek eben auch in Deutschland zu entdecken. Verbunden ja zum Beispiel einfach mit der Schwierigkeit, dass hier gar keiner wusste, dass das Star Trek heißt und dass natürlich alle das als Raumschiff Enterprise kannten und dass es dann schon eine Neuigkeit war zu entdecken, wie diese Serie im Original heißt, weil das ließ sich damals gar nicht so leicht rausfinden.
Ja, ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend und echt beeindruckend. Also auch wenn du sagst, es ist ein Community-Werk, so umso schöner ist es, was da alles so zusammengekommen ist. Und damit endet es ja nicht. Du hast gerade schon angedeutet, am 8. September ist dann der große Showdown quasi, wobei mit Folge 56 hinkt es dann fast ein bisschen, nachdem ihr so viel auf Daten Wert gelegt hast. Aber was wird denn überhaupt passieren dann quasi im großen Showdown, im quasi Auftakt zum 56. Jahr, so könnte man es ja vielleicht verstehen.
Genau, so ist es. Es ist wie bei jedem Geburtstag. Man feiert ja quasi die Vollendung und den Start in ein neues Lebensjahr. Und genau das werden wir in Folge 56 tun. Das ist dann die letzte Ausgabe von 1701 Live, die wie alle anderen Ausgaben vorher auch um 17.01 Uhr beginnen wird. Und dann gibt's im Prinzip nochmal 3 Stunden lang bestes Star Trek Programm zum aktuellen Jahr, bevor dann um 20 Uhr ein Countdown startet. Und dann werden all die verschiedenen Gastgeberinnen und Gastgeber, die hier sind, und das ist zum einen das Team von Sci-Fi News TV, Daniel Rebiger und Jens Großjohann, und zum anderen ein Team aus Fans aus dem ganzen Land, sogar aus Aachen kommt extra.
Und das ist sehr weit weg von Eberswalde.
Das ist im Prinzip gegenüber, auf der anderen Seite der Republik. Und Vanessa kommt extra aus Aachen, hat auch Urlaub genommen, um hier dabei zu sein. Und dieses andere Team, bestehend nur aus Fans, das freut sich schon und nimmt natürlich alle mit. Und im Halbstundentakt wechseln die Teams sich ab, haben verschiedene Dinge vorbereitet. Es gibt viel zu sehen hier aus dem 1701 Museum, aber auch aus dem Track News Archiv ist da vieles mit dabei. Und dann treffen wir um 20 Uhr alle zusammen und fiebern quasi dem 20.15 Uhr Zeitpunkt entgegen, zu dem dann das Logbuch der Zukunft startet. In den vergangenen Tagen, Wochen und auch Monaten haben wir viel dafür gedreht und waren Fans aus ganz Deutschland hier im 1701 Museum, haben Lieder komponiert, haben Kostüme geschneidert und haben sich auf vielfältigste Weise vorbereitet und ihre Beiträge für diesen Tag, und das haben wir hier produziert, mit der Idee, dass es ein Geburtstagsgruß werden soll, eine kleine Show. Es gibt auch Shownebel tatsächlich.
ist ganz wichtig. Eigentlich fehlt noch eine Windmaschine. Eigentlich muss nur eine Windmaschine immer am Start sein.
Das stimmt. Die gibt es nicht. Irgendwas muss ja auch noch bleiben, aber der Rest ist da. Und es ist wirklich ein tolles Programm geworden, was da jetzt so mehr und mehr in den Schnitttagen, die schon passiert sind und die noch vor uns liegen, zusammenkommt. Und das bildet dann so das Zentrum dieses Star Trek Tages, bevor dann ja ihr beiden übernehmt.
Ja, wir sind auf jeden Fall sehr froh, dann auch zumindest dann quasi indirekt Teil dieses spannenden Programms sein zu dürfen. Wir machen dann sowas wie die Late-Night-Show hinten ran. So, wir ziehen dann quasi die Quote nach unten und machen noch so ein bisschen weiter quasi.
Also würde ich das gar nicht, gar nicht indirekt, aber das ist ja, jeder kennt das, man hat da vielleicht so ein Höhepunkt, und am schönsten sind ja die Höhepunkte, wenn man danach noch wenigstens kurz drüber reden kann und nicht alle gleich aufstehen und nach Hause gehen. Und ich glaube, da seid ihr beiden genau die Richtigen, und ich glaube, wir haben da eine schöne Sache vorbereitet, aber wie gesagt, es ist ja auch nach einem guten Essen, keiner springt gleich auf und geht, sondern man möchte sich gerne unterhalten und noch einen schönen Abend mit euch haben. Und ich weiß nicht, ob ihr es schafft, bis 2.30 Uhr das durchzuhalten. Das ist ja dann der Zeitpunkt, zu dem der amerikanische 8. September einsetzt, der Star Trek Day mit dem ganzen Programm, wo wir ja vermuten, eine neue Trailer oder überhaupt mal ein Trailer für Strange New Worlds und sicherlich feste Termine für Discovery und Prodigy.
Also quasi die Zukunft von Star Trek.
Die Zukunft, ja. Aber ihr bildet dazu zumindest so ein bisschen, mal sehen, wie weit ihr in die Nacht vordringen könnt, die Brücke.
Genau, wir versuchen eine kleine Brücke zu bilden, werden nochmal so ein bisschen in die Betrachtung gehen von dem, was wir dann mit euch erlebt haben und werden uns einfach noch ein bisschen mit euch, wenn ihr dann Bock habt, auch unterhalten und schauen mal. Also eigentlich haben wir ja selten Probleme, zu lang zu werden, sondern eher immer das umgekehrte Problem. Ne? Aber bis 2.30 Uhr wäre auf jeden Fall eine Ansage, ne? Das wäre auf jeden
sportlich.
Fall sehr, es wäre sportlich, genau.
Ja, und vor allem, so wie ich euch kenne, würdet ihr dann ja durchmachen, weil da passieren ja dann wahrscheinlich im Minutentakt große Dinge aus Amerika, ne? Und wenn dann der Trailer läuft, dann sagt doch keiner von euch, jetzt gehe ich aber ins Bett.
Boah, stell dir das vor, ey, stell dir das vor. Was ist der längste Podcast, den wir jemals gemacht haben?
Viel Kaffee.
Hast du im Auge, was wir, also ich weiß, dass wir bei den letzten Picard-Folgen haben wir, glaube ich, richtig über die Stränge geschlagen. Ich glaube, da war eine,
ja, das war,
dreieinhalb Stunden oder sowas.
Dreieinhalb,
ne?
Stunden, ja. Genau. Ich glaube, der längste Podcast ist trotzdem der Zusammenschnitt aus der FedCon. Ich glaube, da waren wir irgendwie mit 5 Stunden unterwegs.
Echt?
Ja.
Um Gottes Willen, ja. Wer hört sich denn sowas an?
Ja. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall die Menschen, die schon beim Raumschiff etwas Weile davor dabei sind, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Ja, wir sollten viele einfach Leute allen empfehlen, den 8. und 9. freizunehmen.
Genau,
also
das
anders
ist gut.
Kann man das gar nicht machen.
Nee.
Und dann startet man am 8. um 17.01 Uhr und dann bis 2.30 Uhr, die sind dann irgendwann am Vormittag ja fertig, am frühen Vormittag. Und dann kann man doch ausschlafen. Und dann macht ihr abends nochmal so eine Zusammenfassung.
Ja, das klingt.
Und viele schreiben uns auch immer, dass sie uns zum Einschlafen hören. Und das ist dann ja eigentlich auch ganz gut an diesem Tag. Dann hören wir alle
und
mal wieder runter.
Und jetzt könnt ihr euch auch zum Wachwerden hören. Das ist doch super.
Egal,
stimmt,
wann auch immer.
Perfekt eigentlich.
Ja. Gut, also wir werden auf jeden Fall dann irgendwie in irgendeiner Form präsent sein. Wir gucken mal, wie lange wir durchhalten. Aber dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr noch irgendwie mit dabei seid. Also knotet euch das schon mal in den Kalender. Das ist der 8. September, das ist ein Mittwoch.
Mittwoch,
genau. Ja, also ne, Mittwoch. Deswegen freinehmen und so, ja. 17.01 geht's los, dann geht ihr auf YouTube und schaut dann beim, achso, sag mal das genaue Keyword, mit dem man dich dann sehen kann.
youtube.com/Raumschiff-Eberswalde heißt der Kanal und da wird es an dem Tag nur einen Livestream geben und das ist dann der richtige.
Genau.
Ab 17.01 Uhr.
Und wenn ihr dann da am Start seid, dann könnt ihr uns quasi auch gar nicht verpassen. Also das geht dann quasi Hand in Hand. Großartig.
Nee, von daher, wir tun ja alles dafür, Technisches möglich zu machen, dass wir eine direkte Übergabe hinbekommen.
Wie wir das machen, ist noch nicht klar, aber auch wenn ihr das, auch wenn ihr das miterleben wollt, ja, dann.
Wir machen das ganz eindeutig und ganz sicher und wir schicken jeden Zuschauer und jede Zuschauerin direkt zu euch weiter.
Toll, das wird ganz groß.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass du auch nochmal hier vorbeigeschaut hast, lieber Benjamin, und nochmal so ein bisschen Lust gemacht hast auf das, was da passiert. Ich freue mich auf jeden Fall Keks und Keks ist ein gutes Stichwort, mehr möchte ich noch nicht verraten. Wir sind auf jeden Fall dabei, am Mittwoch auch schon um 17.01 und damit das dann auch alles steigt, habe ich mir hinter den Kulissen sagen lassen, musst du jetzt noch einen Besen in die Hand nehmen, ne?
Ja, genau. Das 1701 Museum ist nach den vielen Drehtagen, die wir hier jetzt verbracht haben und in denen wir wirklich alles umgebaut haben, was sich irgendwie bewegen ließ, ein nicht mehr ganz so ordentlicher Ort, wie ich es mag. Und da werde ich jetzt ein bisschen Zeit investieren und habe aber, und das sollte allen ein Vorbild sein, habe auch Urlaub genommen, um da jetzt Zeit dafür zu haben und freue mich jetzt, euch dann perspektivisch weiter zuzuhören und werde nebenbei hier ganz entspannt aufräumen und alles für den 8. September vorbereiten.
Viel Spaß dabei. Danke.
Ich danke.
Viel Spaß, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche.
Spätestens am 8. September.
So sieht's aus.
Genau.
Tschüss, Benjamin.
Bis dann. Tschüss.
Ciao. Ja, knotet euch das auf jeden Fall in den Kalender. 8. September, das reimt sich sogar. Toll.
Das ist total toll. Ich freue mich total auf diesen Tag. Und es ist einfach großartig, dass wir quasi in Deutschland damit anfangen, mit dieser tollen Fankultur, mit diesem tollen, mit diesem tollen Fandom, was wir in Deutschland haben, die quasi eine Leseerklärung an Star Trek zu richten und dann in die Zukunft gucken und gucken, was Paramount Plus denn dann noch für uns irgendwann da vorbereitet, quasi.
Ja, also.
Ich bin ganz begeistert.
Ja, es ist quasi Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden an diesem Abend verschmelzen.
Ja, da steckte gerade irgendwie eine Voyager-Referenz drin. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Apropos Voyager-Referenz, wann löst du das denn jetzt auf hier mit den Namen?
Ja, das kommt gleich. Ich will noch, also ich finde wirklich, dass dann Leute aus Freiburg oder aus Aachen oder wo auch immer her nach Brandenburg in den Großraum Berlin quasi fahren, um da dann sich zu verewigen im Museum. Das ist doch wirklich, wirklich toll. Also ich meine, wie viel Liebe in diesem deutschen Fandom drinstecken. Das ist wirklich ganz großartig.
Ja, und ne, also ich finde, das hört man auch daraus, was Benjamin da eben so erzählt hat. Und ich meine, das ist ja auch so die Erfahrung, die wir immer wieder ne, mit euch machen. Das ist, also ich könnte mir keine Szene vorstellen, ich habe auch keine Ahnung von anderen Szenen, ehrlich gesagt, aber ich könnte mir keine andere Szene vorstellen, in der ich lieber zu Hause wäre als in der hier, weil das ist irgendwie, und das ist ja auch das, was wir auf den FedCon zum Beispiel erlebt haben, weil es einfach so viel Wertschätzung und so viel Liebe für dieses gemeinsame Thema gibt. Und das macht immer wieder Spaß, das aufs Neue zu erleben. Und ich komme dann immer in diesen Gefühlsflow und kann eigentlich nur Danke sagen, dass, ja. dass ihr auch nach wie vor zum Beispiel auch bei uns mitmacht. Ja, also ich meine, es ist ja auch nicht, wir haben vor vielen Jahren mittlerweile mit diesem Quatsch hier angefangen.
Jahrzehnte.
Vor Jahrzehnten. Ja, ohne Scheiß, es ist schon so lange her, dass wir das, 2017 war es, richtig? Mhm. September 2017, das ist gefühlt, ist es ewig her und ihr seid immer noch da mit dabei und ihr seid immer noch auch mit am Start, uns ideell und auch finanziell zu beglücken. Dein Rasenmäher-Vorhaben, dem geht es übrigens ganz gut, habe ich das Gefühl.
Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, ja, an dieser Stelle.
Genau, auch dafür nochmal ein fettes Dankeschön, dass ihr immer noch am Start seid. Und so viel sei gesagt, neben diesem 8. September, den wir euch dann noch so ein bisschen quasi, mit dem wir gemeinsam ausklingen können, da war grammatikalisch vieles falsch, überlegen wir uns auch noch für eine bessere, hoffentlich bald bessere Zeit, das ein oder andere Goodie für euch, mit dem wir vielleicht auch ein bisschen Payback-Time hier einläuten können. Ja.
Ist eben noch eingefallen, wie toll das ist, dass im September jemand von Aachen in den Großraum Berlin fährt und da was Gutes vorhat. Das ist total toll.
Ja.
Sollten wir langsam zum Feedback kommen oder möchtest du erst die Auflösung haben aus dem Teaser?
Ich bin mir nicht sicher, ob diese politische Anspielung zu deep war, aber egal.
Deepness ist, kann nie zu viel sein.
Auf gar keinen Fall.
Das haben wir bei Lower Decks gemerkt.
Ja.
Anspielungen sind die besten.
Das werden wir vermutlich auch in dieser Folge wieder das an der einen oder anderen Stelle merken. Ich bin mir ziemlich sicher. Ist egal, wir können auch erstmal das Feedback nachtragen, wenn du mein Geist weiter quälen möchtest. Ich bin Schmerzen gewohnt in diesem Podcast.
Sehr, sehr gerne. Dann haben die Leute noch weiterhin die Möglichkeit, das aufzuschreiben. Also denk dran, wir suchen Episoden, deren Originaltitel den Namen einer Figur enthält, die von einem Mitglied der regulären Besetzung der Serie gespielt wird. Also, zwischendurch gehen wir jetzt ins Feedback. Also,
ich denke gerade noch nach, deswegen bin ich still. Also ich habe gerade nochmal angefangen.
Das ist kein Problem. Ja. Du hast gerade eben so ein großartiges Interview mit Benjamin geführt. Dabei habe ich mich die ganze Zeit zurückgehalten. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, dass du jetzt einfach still bist und ich rede.
Das ist gut. Ich denke einfach weiterhin ein bisschen nach. Also wenn du vielleicht nicht zu deep in irgendwelche Inhalte reingehen würdest.
Nein, überhaupt nicht. Ich bleibe völlig oberflächlich, wie
das
immer.
Das ist toll.
wenn ich mich an Tanja und an Julian erinnere, die vor zwei Folgen noch Feedback gegeben haben, da sind wir überhaupt nicht drauf eingegangen in der letzten Folge. Aber ich möchte sagen, es ist Post für euch unterwegs, denn ihr habt noch weitere Anspielungen gefunden, die im Museum zu finden waren. Beim guten Hauze. Kaiser Hauze heißt er, glaube ich.
Es ist wirklich beeindruckend, ne? Also was da unter diesem Kommentar, unter diesem Post alles im Kommentarfeld abgeht, also falls euch das noch so ein bisschen interessiert, so, ne, was in diesem Museum so abgegangen ist und ihr noch nicht auf discoverypanel.de gewesen seid, also in diesem Fall empfehle ich das mal ausdrücklich, weil im Kommentarbereich passieren da wirklich erstaunliche Dinge. Also das lohnt sich durchaus zu lesen. Das lohnt sich natürlich immer.
Was ich zum Beispiel damals nicht gesehen hatte, war offensichtlich, was Tanja gefunden hatte, war Datas Pokerschild. Das hatte sie auch, glaube ich, auf Twitter sogar noch mal kurz gepostet, dass es das gab. Mhm. Also das Schild, was Data trägt, um quasi seinen Bluffen zu verhindern.
Ja,
was
er der ja Bluffen trotzdem nicht kann. Könnte, wollte sagen.
Genau.
Also, ja.
Oder auch Armes oder eine Nachbildung aus Die schwarze Seele. Also hier der Müllsack, der Tascha Jahr gekillt hat.
Ne? Der war da? Entschuldigung, ich muss da gerne mal einen Schluck trinken.
Der war offensichtlich da. Ja. Also ich habe ihn auch nicht gesehen, aber Tanja hat ihn gesehen. Und damit hat sie sich auf jeden Fall Post verdient. Was hatte Julian noch gefunden?
Ja, da waren auch so ein paar Sachen dabei. die ich definitiv nicht gesehen habe, aber ich habe ja auch irgendwie 90% von dem, was du da rausgefunden hast, nicht gesehen. Also insofern.
Ja, ich muss noch mal ein bisschen. Genau, Julian hat herausgefunden, dass Tandy und Rutherford gerade ein Photonentorpedo tragen.
Ach, war ja, genau.
Völlig offensichtlich.
Richtig, genau.
Aber ich hatte es irgendwie nicht richtig gecheckt. Das kann tatsächlich, wie Julian schreibt, also es ist auf jeden Fall ein Photonentorpedo, deswegen ist es auf jeden Fall schon mal eine Anspielung. Und die Anspielung könnte tatsächlich, wie Julian schreibt, sein, dass das quasi der Photonentorpedo ist, mit dem Spocks Leiche auf den Genesis-Planeten abgeschossen worden ist. In Wrath of Khan,
also wobei, im zweiten Film. Genau, wobei, schrieb, glaube ich, irgendwie auch drunter, ne, wobei es natürlich auch mehrfach diese Szene gab, ne, dass Photon-Torpedos mit Leichen in die, also Tasha Yar wäre das nächste Beispiel, ne?
Mhm. Ja,
also,
ja.
Ne, das gab's, genau. gab's ja, also, aber eine Anspielung
wobei
ist.
Wobei Tasha Yar ist, glaube ich, nicht im Torpedo weggeschossen worden.
Bist du sicher? Es gibt,
ich meine ja.
Es gibt aber es gibt eine Trauer.
Tasha Yar war doch gar nicht mehr da. Also, die war doch nicht, oder? Die ist doch nicht geborgen worden, oder?
Es gibt aber eine Trauerszene. Ich meine mich an eine Trauerszene erinnern zu können, wo die im Hangar stehen und es da Geschichten gibt. Und ich glaube, Data sogar noch redet.
Ja, aber lag Tasha dann hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach nur eine Trauerfeier. Müssten wir nochmal schauen. Es ist tatsächlich ja, diese Müllsack-Folge ist die Schwarze Seele, TNG 1.23, genau. Vielleicht ist die Trauerszene in 1.24 oder auch am Ende von 1.23.
Nee,
ich weiß es nicht mehr genau.
Ich glaube, in 23 ist die drin, ja.
Ja. Müssen wir uns nochmal anschauen. Aber auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass ihr diese ganzen Anspielungen gefunden habt. Mal gucken, ob ich heute viel gefunden habe oder auch ihr wieder für heute sagt, da steckt aber noch einiges mehr drin, was du nicht gefunden hast, lieber Andreas.
Das wäre
was wir aus der letzten Woche noch an Feedback haben. Ja.
Also
zum Beispiel,
aus der Woche davor, ja? Quasi, ne? Weil wir haben ja letzte Woche kein Feedback gemacht.
Genau. Und genau, aber zur Folge von letzter Woche.
Aber das war die Folge von letzter Woche, oder? Die Museumsfolge.
Nee. Doch.
Ja, ja.
Stimmt.
Das ist das aktuelle Feedback. Wir haben nämlich noch Feedback von davor der Folge quasi, ne? Und das haben wir letzte Woche irgendwie, weil wir so und so im Flow waren, haben wir das kurz vernachlässigt, weil wir irgendwie sofort in die Folge rein wollten.
Das fürchte ich, da muss ich ja nochmal reingucken. Das habe ich jetzt vergessen, wieder zusammenzustellen. Ich lese das immer und dann, was ich aber jetzt zur letzten Folge noch sagen wollte.
Ach so, okay, dann mach das erstmal. Ja, Entschuldigung.
Das Feedback von Christian. Der hat nämlich eine Frage gestellt und das ist total wichtig, dass wir diese Frage mal kurz klären.
Ja, bitte.
Christian schreibt, ihr habt mal erwähnt, dass schon irgendwie möglich wäre, an Lower Decks Fanzeug zu kommen, weil es jetzt nur in den USA zu bekommen ist. Über einen Tipp, wie man da rankommt, würde ich mich sehr freuen. Ich bin bis jetzt nicht weitergekommen. Viele Grüße und danke für die immer wieder tolle Folge.
Shop.discoverypanel.de. Kauft jetzt, genau. Amerikanische Goodies. Huh.
Das war eine Lüge.
Ja.
Nein, es gibt tatsächlich dieses Titmouse Project, glaube ich, heißen die. Das sind, die machen die Lower Decks, das Lower Decks Zeug, zum Beispiel ein T-Shirt pro Woche. Aber die liefern tatsächlich nur in die USA und Kanada. Und ich glaube, du hattest dann gesagt, ja, im Zweifel gibt es dann vielleicht irgendwen, der das für euch kaufen kann oder sowas. Ich glaube, das war deine Meinung, ne? Also wie man da irgendwie an dieses Zeug kommen könnte. Mm.
Da muss man halt jemanden kennen in den USA oder Kanada. Ich meine, das ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, aber es macht es komplizierter.
Ja, aber ich kenne zurzeit leider keinen legalen Weg irgendwie, beziehungsweise keinen legalen Weg. Also ich kenne auch keinen illegalen Weg, aber ich kenne auch
jemanden. Was wäre denn der illegale Weg?
Ich kenne keinen anderen Weg, außer dass man vielleicht irgendeinen Bekannten in den USA hat, mit dem man dann irgendwie einen Deal schließen kann und der das dann wiederum per Avion, wie die Franzosen sagen, nach Europa verschickt. Ich weiß es nicht genau.
Was unfassbar ist, weil eigentlich müsste man ja meinen, dass es in Europa doch durchaus da Geld zu machen gibt, wenn man diese Dinge auch, also ich meine, so emotional vielleicht das ein oder andere Artikelchen da auch belastet sein. Also am Ende ist es ja ein Geschäft so, ne? Und das Geschäft lassen sich da diese Menschen, die da irgendwie das Geschäft machen könnten, also Paramount vor allen Dingen, ne, durch die Lappen gehen. Also macht das eigentlich Paramount selber, diesen Merch? Weiß ich gar nicht.
Nein, also wie gesagt, das ist dieses Titmouse-Kollektiv, glaube ich.
Die haben das lizenziert quasi, oder was?
Titmouse Inc., das ist eine Produktionsfirma, genau, und die machen das irgendwie, genau.
Okay.
Shirt Collective nennt sich diese Initiative. Titmouse Remake Cartoons.
Komischer Name, aber gut.
Ich weiß nicht genau, woher das kommt, also ob die irgendwie sowieso in der Produktion von Lower Decks mit integriert sind, wahrscheinlich sogar. weil das auch alles so ein bisschen danach aussieht. Titmaus ist übrigens ein Vogel. Ich weiß leider nicht, welcher Vogel.
Danke aber für die Information dann.
Moment, ich finde das raus. Das ist eine Meise. Die Titmaus ist eine
Meise. Geil.
Schön, dass das ich habe den Vogel gesehen, aber ich wusste nicht, ich konnte nichts mit dem anfangen. Ich bin kein guter Vogelkundler.
Und das, obwohl du auf dem Land wohnst, das gibt's ja gar nicht.
Ja, hier sind viele Vögel, aber ich kenne sie nicht. Also ich kenne sie, also ich sehe sie, aber ich.
Du könntest rausgehen und du kannst sie kennenlernen. Du kannst Hallo sagen.
Ja. Hallo. Ich kann Hallo sagen, aber sie stellen sich mir auch nicht mit Namen vor.
Ja, stimmt. Vögel sind unfreundlich.
Ja. Ekelhaft.
Freundlicher seid ihr, weil ihr habt uns auch mit Nachrichten beglückt. Was denn? War doch großartig, oder?
Du bist der König der Überleitung.
Ja, ich sag's dir. Und auch die haben wir ein bisschen sträflich vernachlässigt in der letzten Folge. Und deswegen holen wir das jetzt gerade noch nach. Zum Beispiel die von Martin, der hat uns was auf den AB gesprochen.
Ja, schönen guten Tag, hier ist Martin aus Magdeburg. Ich grüße euch und hoffe, es geht euch gut. Ihr habt in eurer letzten Discovery-Panel-Episode ja das Problem angesprochen, das Freeman-Mariner-Problem angesprochen. Und warum, wenn beide Elternteile Freeman heißen, die Tochter Mariner heißt? Es kann ja durchaus sein, dass die Eltern erst geheiratet haben, nachdem das Kind schon geboren war, möglicherweise sogar, nachdem das Kind schon erwachsen war und das Kind einfach den Namen der Mutter hat, die Mutter aber nicht mehr den Namen von sich selbst hat, sozusagen. Das kann ja sein. Ich würde sogar Beispiele dieser Art in meinem eigenen Umfeld kennen. Ja, so viel dazu wollte ich mal als Idee äußern. Ja, habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Martin. Und das ist natürlich ein total berechtigter Einwand. Wir haben da in der vorletzten Folge mal drüber gesprochen, ne? Und hatten ja auch schon angekündigt oder haben ja schon darüber philosophiert, beziehungsweise nach der Ankündigung eigentlich in den Interviews, die denen du beigewohnt hast, dass es noch mehr über den Background von Mariner zu erfahren gibt, was ja in dieser Folge auch ein Stück weit schon eingelöst wird, dass wir vielleicht auch was darüber erfahren, warum sie so heißt, wie sie heißt. Aber bisher haben wir es nicht erfahren, auch nicht in dieser Folge. Und das wäre natürlich eine Theorie, ne? Also es ist eine ziemlich einleuchtende Theorie auch tatsächlich.
Ja, genau. Es ist eine Theorie. Wir hatten auch in den Kommentaren noch so die Theorie, beziehungsweise so eine Anspielung oder eine Erinnerung daran, dass Gene Roddenberry sagt, dass Nachnamen nicht mehr so wichtig sein werden in der Zukunft. Und dass es vielleicht einfach sich, also daraus ergibt, dass sie sich einfach diesen Namen selbst gegeben hat, weil Nachnamen eben nicht mehr so wichtig sind und man sich jeden Nachnamen quasi selber aussuchen kann.
Ja.
Es ist eigentlich auch schon eine interessante Zeit, die wir jetzt gerade haben mit diesen Nachnamen, ne? Also ich meine, vor 200, 300 Jahren hat das angefangen, glaube ich, erst mit den Nachnamen, ne? Davor gab es das wahrscheinlich gar nicht, ne?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig, aber es gibt ja auch wahnsinnig unterschiedliche Konzepte und das auch schon im europäischen Raum zum Beispiel, ne? Also
ja. Ich glaube, es war ein bisschen kurz gegriffen, 200, 300, vielleicht sagen wir 600, 700, ja.
Maybe, ne, da waren Bezeichnungen irgendwie von bla 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 waren wichtiger irgendwie, ne? Und daraus sind ja auch einige von unseren Nachnamen entstanden, beziehungsweise aus den Berufsbezeichnungen, die damals gängig waren, ne? Also ich meine, deswegen.
Ja, kann man einen Test machen? Was war der Müller?
Der Mensch, der hier halt an der Mühle Mehl gemahlen hat. Ja.
Was war der Meier?
Ich wusste, dass du das jetzt fragst, aber was ist denn Meierei nochmal? Meier.
War, glaube ich, der Bürgermeister.
Ist das so, ja? Also ich weiß, dass das Meier ein Laden in Siegen ist, wo man schlechte Rockmusik hören kann.
Feiern bei Meier.
Ja.
Und der
Meier ist auch ein Würfelspiel, ne?
Der Schulze?
Ist ein sehr hart gestrandeter Kanzlerkandidat der SPD gewesen.
Oh Gott. Da sind wir wieder bei Bröseln.
Ja, der Kreis Aachen, der bringt nur Gutes hervor. Ich sag's dir. Auch uns übrigens. Nein, nicht richtig. Nicht, ja. Stimmt, wir sind ja nur angeschrappt.
Fast.
Im Herzen Kreis Aachen quasi.
Was die Leute außerdem getriggert hat, war übrigens Kanada. Die Leute haben uns ganz viel Liebe über Kanada ausgeschüttet in unsere Kommentare.
Tatsächlich, also weil wir irgendwie über Kanada und die Produktionen da gesprochen haben, ne, und warum alle Produktionen in Kanada stattfinden und so weiter und so fort, ja.
Genau, wir haben darüber gesprochen, dass wir vielleicht irgendwann mal gerne Kanada besuchen würden, weil irgendwie wir das Gefühl haben, dass Kanada ganz ganz cool ist, so aus allen Belangen, und das wurde uns bestätigt quasi in den Kommentaren. Die Leute haben geschrieben, Kanada ist toll. Wir hatten zum Beispiel Michael Burnham der die das ein halbes, knappes halbes Jahr dort verbracht hat, um meine Doktorarbeit, für die Doktorarbeit die kanadischen Archive zu durchstöbern.
Oh, genau. Spannend. Ja, also ich würde auch gerne tatsächlich, also es ist ja nicht mehr so ganz so hip und angesagt, das mit diesem Fliegen, ne? Also ich müsste jetzt auch nicht irgendwie alle zwei Wochen nach Malle fliegen, aber irgendwie würde ich schon noch gerne so ein bisschen was von der Welt entdecken hier und da, vielleicht in homöopathischen Dosen hier und da. Oder wir machen es, Thunberg fahren mit dem, was ist die, Segelboot ist sie gefahren, ne?
Ja. Ich glaube, wenn wir uns da so viel Gedanken drüber machen und eine solche Reise lange planen würden, etwas länger da bleiben und eventuell dann unseren Flug kompensieren würden, dann würde das schon klar gehen. Ich glaube, wenn jeder so denken würde, dann wäre diese Welt eine bessere. Deswegen,
ja.
Das ist immer für mich so das Kriterium, mach es doch, aber mach es bitte bewusst und
ja, auf jeden Fall. Also ne, es gibt ja auch wirklich andere Dinge. Also wenn man irgendwie Pendler ist, in Hamburg wohnt, in München arbeitet und dann irgendwie am Wochenende hin und her fliegt, weil es nicht anders geht, dann hat man, glaube ich, auf jeden Fall Optimierungspotenzial, sage ich mal vorsichtig. Und genau, wenn man irgendwie dreimal im Leben einen Langstreckenflug macht, dann ist das wahrscheinlich eine andere Nummer. Ja, aber so viel dazu. Auch das soll nicht unser Thema sein. Aber vielen Dank für die Worte und Meinungen über Kanada. Es bleibt auf der Liste der Orte, die ich gerne noch in meinem Leben abarbeiten würde.
Und vielen Dank ganz allgemein für das gesamte Feedback, was ihr uns gegeben habt in den letzten beiden Wochen. Das ist wirklich großartig. Macht das genauso weiter.
Ja.
In der nächsten Folge haben wir wahrscheinlich nicht noch einen Gast vorher, auch wenn das natürlich immer schön ist, einen Gast vorher zu haben, und dementsprechend werden wir da nochmal ein bisschen auf Feedback eingehen können. Jetzt würde ich sagen, machen wir den Slightly-Übergang. Wir sliden quasi wie damals Narek und Sochi durch den Borg-Kubus.
Auf Socken.
Hinein. In die nächste, in die Besprechung von Lower Decks. We'll always have Tom Paris.
Oder wir könnten auch auf einer Tom Paris Gedächtnis, auf einem Tom Paris Gedächtnis Teller hineinsliden.
Der Titel ist übrigens ganz, ganz toll. We always have Tom Paris, denn es gab ja eine TNG-Episode, die hieß We always have Paris.
Löst du das eigentlich am Ende jetzt auf komplett? Oder?
Ich löse das jetzt gleich sofort danach aus, aber ich möchte erst kurz über den Titel reden. Denn das total Tolle ist hier in der deutschen Übersetzung. Ich weiß nicht genau, wer sie gemacht hat, ob das das Synchronstudio ist, ob das Amazon war oder ob das Star Trek selbst war. Ich weiß es nicht genau, aber die Übersetzung ist hier so cool gelungen.
Mhm. Was ja nicht so häufig passiert.
Nein, denn du hast eben schon gesagt, die Lower Decks Episode heißt Begegnung mit der Befangenheit.
Mhm.
Und das wiederum beruft sich auf den Original, auf den deutschen Titel der Originalepisode von TNG. Denn die Originalepisode We'll Always Have Paris von TNG heißt Begegnung mit der Vergangenheit.
Ah, das ist ja witzig.
Das heißt, wir haben auch hier wieder eine Anspielung an diese Episode, nur dann halt diesmal in Deutsch. Man hätte ja auch einfach das stupide übersetzen können. Das wäre die normale Strategie der Übersetzer gewesen. Aber nein, hier haben sie tatsächlich mal wirklich sich überlegt, ach, nehmen wir diesen Gag doch mal mit auf, und zwar im Deutschen.
Finde ich gut. Also mal Chapeau dafür. Da macht sich auch jemand Gedanken. Das finde ich ziemlich gut.
So, und jetzt kommen wir tatsächlich wieder hin zu dem, was wir im Teaser da aufgebaut hatten. Beziehungsweise was ich im Teaser aufgebaut hat, und du hattest mittlerweile Zeit, ein bisschen zu überlegen.
Ich habe nicht mehr weiter überlegt, es tut mir leid. Das war das Gespräch doch irgendwie interessanter, als ich erwarten konnte. Das passiert ja nicht so häufig hier, dass mal interessante Gespräche stattfinden. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, es tut mir leid.
Also, wir haben Spock's Brain als Episode, deren Originaltitel den Namen einer Figur enthält, die von einem Mitglied der regulären Besetzung der Serie gespielt wird.
Das hat Benjamin gerade gesagt, oder?
Das hat Benjamin gesagt, ja. Genau. Und ich hatte dir schon den Tipp gegeben, Dr. Bashir, I presume.
Ja, genau. Mhm.
Und dazwischen sind jetzt noch einige Folgen. Ich weiß nicht, ob ich alle gefunden habe, aber wir können vielleicht mal versuchen mitzuzählen. Also wir haben Spock's Brain, ist eins. Ja.
Ja.
Dann haben wir in TNG, fängt es an mit Data Lore.
Ah, ja.
Mhm. Da sind wir bei zwei.
Mhm.
Elementary, Dear Data. Auf die Episode können wir auch nachher nochmal zu sprechen kommen.
Ja. Das
sind wir drei.
Ja.
Ménage à Trois.
Das ist der, ach, jetzt, hör mal, mir ist das nie als Wortspiel aufgefallen. Ganz schlecht. Aber ja, du hast recht.
Ja, es ist eins. Vier. Ja. Wir haben Data's Day. Die hätte dir einfallen können.
Ja, die hätte mir einfallen können, ja, genau. Haben wir die auch besprochen?
Nee. Nee, die haben wir noch nicht besprochen, aber können wir noch irgendwann. Also ja. Ist ja eine sehr, sehr gute Episode. Ne? O'Brien und Keiko heiraten.
Mhm. Ist immer gut.
Wir haben Nummer 6, A Fistful of Datas.
Ah, ja.
Wir haben, jetzt gehen wir in DS9 rüber, wir haben in Nummer 7 Dax.
Mhm.
Erste Staffel, ne? Hier diese Gerichtsverhandlung mit Dax und so. Wir haben Nummer 8, The House of Quark.
Aber Quark habe ich eben nachgedacht, aber das Problem ist halt dann auch wirklich den Titel, auf den Titel zu kommen, also aus dem Kopf auf den Titel von der Episode zu kommen. Also das könnt ihr garantiert, aber ich, ja.
Ihr werdet jetzt gleich entscheiden, ob ich alle gefunden habe oder ob ich eins verpasst habe und deswegen mir einen Joker reingebaut habe. Die nächste ist Our Man Bashir.
Mhm. Ja.
Dann, wie gesagt, Dr. Bashir, I presume, da sind wir schon bei 10. So, und jetzt kommt die Episode, an der sich wahrscheinlich die Geister scheiden. Entweder habe ich eine übersehen und habe jetzt einen Joker eingebaut, oder es ist tatsächlich die, die ich meinte. Es ist nämlich Who Mourns for Morn.
Mhm.
Mitglied der regulären Besetzung der Serie. Ist doch Morn eigentlich, oder?
Ja, irgendwie schon. Ach, quasi, ach, keine Ahnung. Also das, ich finde es, ja, was ist reguläre Besetzung? Also Besetzung. Ne? Also du kannst natürlich jetzt auch sagen, irgendwie Quark ist ein wiederkehrender Charakter und eigentlich nicht Mitglied der regulären Besatzung, ne? Oder Keiko Besetzung. Oder Besetzung.
Nicht Besatzung.
Mein Gott, Besetzung! ne? Oder, ne, also.
Ja, also
Garak.
Das Problem ist, gibt es einen Unterschied zwischen Morn und Q? Wenn es einen Unterschied zwischen Morn und Q gibt, dann zählt vielleicht Morn, weil Morn öfter dabei ist.
Ja.
Also eigentlich immer in der Bar rumsitzt.
Ja.
Und Q ist halt nur selten dabei. So. Weil wenn Q zählen würde, dann hätten wir natürlich viel mehr von diesen Episoden mit den mit Originaltitel drin.
Das stimmt, ja.
Also allein schon, weil das Q halt ein Buchstabe ist.
Ach komm. Ja, aber das wäre totaler Scheiß. Ja. Entschuldigung. Ja. Ja.
Aber also daran müssen wir jetzt entscheiden. Entweder habe ich ihn übersehen, weil ich hatte gelesen, dass We Always Have Tom Paris die 13. Episode ist.
Ja.
Und ich habe jetzt schon mit Who Mourns for Morn 11 und dann haben wir in Lower Decks Staffel 1 Much Ado About Boimler.
Ah ja, richtig, genau.
So. Und meiner Meinung nach sind das die 12, aber vielleicht habe ich irgendeinen übersehen und wir müssen Who Mourns for Morn rauskicken.
Jetzt seid ihr wieder
dran.
Sagt
euch da mal Bescheid.
Ja, genau. Schreibt uns in die Kommis und so, ne? Ihr wisst schon.
Who mourns for mourn. Aber wir können jetzt quasi schon in das Team hinter der Folge reinstarten, wenn du nicht noch irgendwas zu sagen hast.
Nee, mein Gehirn ist jetzt wieder ein bisschen befriedigt, auch wenn es mich nach wie vor natürlich ratlos zurücklässt, warum ich nicht diese Folgen, aber eigentlich nicht. Eigentlich
ich habe mir überlegt, wir können damit jetzt eigentlich immer einsteigen, dass ich quasi im Cold Open dir immer quasi so eine kleine Aufgabe stelle.
Ja, und toll. Musst, ich brutal scheitere. Das ist ein ganz toll. Ja, dann könnt ihr euch alle freuen.
Auch bei dir ist das ein Lernprozess. Das wird besser.
Lernprozess. Es eigentlich soll es ja gar nicht besser. Also das Konzept dieses Podcasts ist ja, dass ich nichts weiß.
Du, als du letzte Woche plötzlich Captain Jellico gesagt hast, ne, waren wir alle beeindruckt. 10.000 Menschen haben an ihren Empfangsgeräten gesessen und haben gedacht, wow, wo kommt das denn jetzt her?
Wow, was der alles kann, toll, Wahnsinn, ja, okay. Gut, betrachten wir es als Lernprozess und mach, was du möchtest. Ich bin wie immer bei allem dabei und lass uns über das Team hinter der Folge sprechen.
Ja, das wiederum wird dir nicht so viel sagen. Der Autor dieser Folge ist M.E. Willis.
Das sagt mir übrigens nicht so viel.
Ja. Hab ich mir gedacht. Der hat bereits die Episode Much Ado About Boimler geschrieben.
Die kenne ich. Das ist übrigens eine der bisherigen 12 Episoden, wo ein Crewmitglied namentlich genannt wird.
Genau, die mag nämlich M.E. Willis offensichtlich, denn die heutige Episode hat tatsächlich auch so ein Crewmitglied im Titel.
Wusste ich noch gar nicht. Witzig. Ach, krass.
Zeitschleife.
Ja. Welche sind denn die anderen 12?
Andy also 11 jetzt quasi. Ist seit 2010 Produktionsassistent in Hollywood, unter anderem bei Helix und Der Exorzist, war schon im Writers Room von She-Ra und die Rebellenprinzessin, ist jetzt bei Lower Decks im Writers Room und wird in der IMDb eben als M.E. Willis, manchmal auch nur als M. Willis geführt.
Mhm.
Das ist ein bisschen schwierig, den dann überhaupt zu finden. Da bin ich letztes Mal schon auf die Suche gegangen, wer das denn sein könnte. Und ich bin auf einen M.E. Willis als Mitglied des Oregon Shakespeare Festivals gestoßen. Und der wiederum hat mit Walter Mosley zusammen ein Buch geschrieben. Und Walter Mosley ist sehr bekannt, weil er im Writers Room von Discovery war, bis er das N-Word benutzt hat. Er ist selbst Afroamerikaner und da rausgeflogen ist.
Ups.
So. Mittlerweile habe ich rausgefunden, dass tatsächlich M.E. Willis das ist. Das heißt, ne, alles, was ich quasi zur Episode Much Ado About Bäumler gesagt habe, stimmt.
Ah, so. Okay. Und das heißt, ihr könnt euch das einfach anhören. So.
Kannst auch genau, das könnt ihr euch anhören, aber jetzt kommen die richtigen Fakten, denn M.E. Willis, ich habe rausgefunden, was der Vorname ist. Mirren Emai.
Aha. Ja, ganz schön, ja.
Also Emai, E-M-E-I, habe ich noch nie gehört, diesen Vornamen. Aber Mirren ist schön, ein schöner Vorname.
Ja,
Mirren
auf jeden Fall.
Emai Willis.
Okay. Emai ist doch das, in Geräten, in Handys immer hinten drin steht, oder? Da ist so eine Emai mit drin.
Regie dieser Folge hat
Danke.
Bob Souris geführt.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall eine Analogie zur ersten Staffel. Da hat er nämlich auch die dritte Folge gemacht, nämlich Temporal Addict. Und danach noch zwei Episoden, nämlich einmal Terminal Provocations. Und die beste Folge bisher von Lower Decks, nämlich Crisis Point.
Mhm.
The Rise of Vindicta.
Mhm.
Also meiner Meinung nach die beste Folge
bis jetzt
von Lower Decks. Aber mal gucken, was ihr dazu sagt. Ja, und der war vor allen Dingen Storyboard-Artist, wie so viele von den Regisseuren von Lower Decks. Der hat aber auch schon Regie geführt, vor allen Dingen bei Big Mouth.
Sag mir nichts.
Netflix-Serie.
Okay.
Sehr gefeiert, tatsächlich.
Okay.
Wirst du irgendwann vielleicht mal mit deinen Kindern gucken.
Okay.
Ja. Aber gib ihnen noch ein bisschen Zeit.
Okay. Die
sind noch zu klein.
Danke.
So, wir machen den Teaser. Ja? Wir
ja.
gehen danach im Teaser, nach dem Teaser werden noch so ein bisschen die Figuren quasi auf dem Schachbrett hin und her geführt und dann teilen wir wieder die Handlungsstränge. Ja, aber wir machen erstmal den Teaser bis zu diesen Teilen.
Ja. Und der fängt ja mit
an den Teaser?
Ja, mhm. Tatsächlich ja, weil es so ein klassisches Problem ist, was ich letztens auch erlebt habe tatsächlich. Ich konnte in einem der Sendeanstalten, bei denen ich von Zeit zu Zeit arbeite, konnte ich mich nicht mehr einloggen, weil mich das System vergessen hatte. Und es hat mich ein bisschen Aufwand gekostet, um dann auch wieder irgendwie existent zu sein in diesem System. Und es lag tatsächlich am Ende, und wir wissen ja nicht, woran es dann hier in dieser Folge liegt, es lag am Ende an einem Fax, was ich ganz geil finde. Dass,
natürlich, du arbeitest beim Öffentlich-Rechtlichen, natürlich lag es an einem Fax.
Natürlich lag es an einem Fax. Ne? Und es lag daran, dass die Redaktion, für die ich unter anderem da arbeite, quasi dass die Verlängerung meines Accounts, also das, ne, das, man muss das irgendwie alle paar Jahre verlängern, damit da nicht so viele Leichen irgendwie mit rumgetragen werden, die Verlängerung meines Accounts zur IT gefaxt hat, aber die IT offensichtlich dieses Fax nie erhalten hat. Günstigerweise hatte die Redaktion noch das Fax-Übertragungsprotokoll und konnte somit eindeutig nachweisen, dass dieses Fax gesendet worden ist, erfolgreich. Und wie dem auch sei, es ist bitter. Es, 24 Stunden später war ich wieder Mitglied und konnte mich wieder einloggen. Nur 24 Stunden später sollte ich hinzufügen.
Ja, du hast dich auf jeden Fall dafür eingesetzt, dass du da plötzlich wieder reinsetzt. Aber vielleicht fangen wir erstmal an, kurz zu erzählen, wie Bäumler denn in dieses Problem gekommen ist. Es ist ganz einfach. Bäumler ist geklont worden und war zwischendurch auf der USS Titan.
Ja.
Das ging Sebastian nicht so.
Genau, aber, die Dinge habe ich ausgelassen, genau. Auch wenn ich gerne unter Riker kurz irgendwie mal unterwegs gewesen wäre.
Natürlich. Unter Jonathan Frakes, wohlgemerkt.
Und Jonathan Frakes, genau. Ja. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nur noch den Universalnamen benutzen.
Genau. Also Ransom begrüßt Bäumler wieder an Bord, der Cerritos, und teilt ihm mit, dass die Sicherheitsmaßnahmen auf dem gesamten Schiff verschärft werden mussten und wenn er irgendwelche Probleme hat, soll er sich bei Billups melden. Ja, macht Bäumler aber nicht. Warum macht er das nicht?
Ist eine gute Frage. Also ich weiß auch nicht so genau. Vielleicht, weil es witziger ist? Er will ja, er will ja irgendwie der Technik beweisen, dass er da ist. Ne? Also er geht ja selbstbewusst durch Türen durch, die nicht aufgehen, und will irgendwie sagen, so ich bin hier. Also ich will, also ja. er möchte selber zur Kenntnis genommen werden. Was natürlich ziemlicher Bullshit ist. Also wenn ich vor meinem Rechner sitze und gebe mein Kennwort oder mein Account-Kürzel Dingsbums ein und ich sehe Login-Versuch fehlgeschlagen, dann kann ich ja noch so viel sagen wie, aber ich bin ja wichtig für dieses System, es wird nicht funktionieren. So.
Genau, und da es nie funktioniert, hätte er es eigentlich merken müssen. Aber gut, er merkt das Problem vor allen Dingen am Anfang am Replikator. Ne? Mhm. Er würde sich gerne Hot Pupusas bestellen. Weißt du, was das ist?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Kurz, wir müssen kurz abschweifen, denn ich habe mich da ein bisschen drin verloren. Das sind salvadorianische Maisfladen, gerne mit Käse gefüllt.
Mhm.
Also, wenn jemand weiß, wo man außerhalb von Amazon weißes, vorgekochtes Maismehl bestellen kann, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich muss unbedingt salvadorianische Maisfladen mit Käse gefüllt kochen.
Mhm. Lädst du mich ein?
Ja, ich lade dich gerne ein, aber vorher brauche ich weißes, vorgekochtes Maismehl. Und ich
mach
gesagt,
das,
Leute.
Mach
Wo
das
findet
bitte.
Man das? Ich möchte es nicht bei Amazon bestellen.
Diese Tipps sind wichtig. Es ist wichtig, dass ihr das zeitnah raushaut, ja, weil ich würde gerne zum 8. September genau diese Maisfladen essen, von dir gekocht.
Ja, genau. Und dann stehst du vor mir und sagst Hot Pupusa und dann sage ich, kenn dich nicht.
Also ja, das wird toll. Das spielen wir nach. Method Acting ist immer total gut in Podcasts.
Mariner sagt ja, die verbesserte Sicherheit des Cerritos ist dafür verantwortlich, dass Bäumler quasi ausgesperrt worden ist und den Replikatoren. Das bezieht sich tatsächlich vage auf eine DS9-Folge, mhm. deswegen kennt Mariner das auch, dazu später mehr,
ja.
nämlich auf die DS9-Folge Inquisition und die Voyager-Episode Counterpoint. In beiden wird klar, dass Personen, die auf Quartiere beschränkt sind, Replikator nicht verwenden können.
Mhm.
Also da werden Leute quasi in Quartiere eingesperrt und dürfen den Replikator nicht verwenden, weil sie nicht die entsprechende Sicherheitsfreigabe haben.
Ja, aber den Replikator auf ihrem Raum dürfen sie verwenden.
Nee, eben nicht.
Ach, auch nicht. Ach so, alles klar. Mhm. Gut. Ja gut, ich meine mit einem Replikator, je nachdem, ich weiß ja nicht genau, wie die Sicherheitsschranken sind, das ist ja so ein bisschen wie mit einem 3D-Drucker, in dem auch einprogrammiert ist, dass zum Beispiel Waffen nicht damit repliziert werden sollen, könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass trotzdem irgendwie Dinge repliziert werden können, die dem Schiff schaden könnten. Und wenn du jemanden einsperrst im Quartier, möchtest du vielleicht nicht, dass der irgendwas repliziert, was irgendwie nicht so geil ist.
Ich finde es übrigens immer noch fantastisch, dass Kopierer auch schon in den Anfang der 2000er, als ich studiert habe, konnten Kopierer kein Geld kopieren.
Ja, die Software ist schlau. Also vor allen Dingen auch die Menschen,
schlau,
die sie programmieren.
Anfang der 2000er, ich hätte nicht gedacht, dass es geht, aber dann habe ich es versucht und es hat nicht funktioniert.
Was passiert denn dann? Du hast es versucht, wirklich?
Ja, wir hatten einen neuen Kopierer in der Uni. In unserem Institut hatten wir einen neuen Kopierer bekommen.
Und du hast viel Zeit
Geld
gehabt.
Zu kopieren.
Ja. Ja.
Und dann gab es irgendwie eine Sperre oder sowas. Also keine Ahnung, das war auch noch so an so ein Netzwerk angeschlossen und dann wurde irgendwie dieses Gerät ist gesperrt, wurde dann gesagt. Und
das
so,
ist geil.
Wir zu Kreuze kriechen und sagen, wir haben Unsinn gemacht.
Das ja. ist ja geil. Okay, schöne Geschichte.
Ja. Gut. Also, Bäumler versucht auf jeden Fall erfolgreich, jedes Essen replizieren zu lassen, was irgendwie ginge, während die Schlange hinter ihm ungeduldig wird. Wer Essen bekommen hat, ist aber Tandy. Und die schiebt sich das relativ schnell rein. Die will nämlich vor ihrer Schicht schon ein paar Vorbereitungen abarbeiten. Warum? Weil eine Kollegin kürzlich befördert worden ist, nämlich Fähnrich Escher.
Mhm.
Und offensichtlich war Escher gerade da, als Captain Freeman am Terrellianischen Todessyndrom erkrankt war und hat dann einen Hypo-Spray gezückt und hat sie gehalten. Deswegen ist sie dann im Endeffekt befördert worden.
Also hat
so zumindest erzählen das Rutherford und Tandy zusammen.
Den richtigen Hypo-Spray zum richtigen Zeitpunkt am Start. Glück,
genau.
Könnte man auch sagen.
So, das Terrellianische Todessyndrom, woher kennen wir das?
Ich wusste, dass diese Frage kommen wird und ich wusste, dass es mir vielleicht irgendwas sagen könnte, wenn ich jemand anders wäre. Erzähl's mir.
Barclay diagnostizierte sich das mal fälschlicherweise kurz selbst in der TNG-Episode Genesis.
Okay, also ich dachte jetzt, es wäre wirklich was, also nee, come on, also das, also wer von euch hat das gewusst?
Ist,
ganz ehrlich, komm, Hände hoch, wer von euch
damals,
hat das gewusst?
Es ist, wie Barclay damals sagt, eine tödliche Krankheit, die verursacht zellulären Zerfall. Die anfänglichen Symptome sind verschwommenes Sehen, Schwindel, Herzklopfen und ein stechendes Gefühl in der unteren Wirbelsäule.
Ups.
Gut, Tandy geht, Mariner kommt. Und Mariner fragt erstmal, ja, machen wir heute coolen Science-Fiction-Stuff. Finde ich auch interessant. Ne? Mhm. Das ist schon das zweite Mal, dass sie den Begriff Science-Fiction benutzt.
Was vorher, eigentlich ziemlich absurd ist, ja. Mhm.
Vorher wurde er in Star Trek sehr, sehr selten verwendet. Mhm. Aber einmal kannst du dich vielleicht noch daran erinnern. Das war Anfang letzten Jahres.
Da wird Science-Fiction verwendet? Boah.
Ja.
Also Anfang letzten Jahres haben wir entweder noch Reste von Discovery geschaut oder den Anfang von Picard. Anfang letzten Jahres. Letzten Jahres, ja doch, das ist richtig. Ja,
ja, genau. Es war der Anfang von Picard tatsächlich. Mhm. Ich glaube, es war die dritte Folge von Picard. Da besucht Jurati Picard zu Hause und sieht, ah, Picard, du hast ja du hast ja hier Isaac Asimov hier stehen, ne? The Complete Robot. Und Picard sagt, ja, Science Fiction habe ich nie verstanden.
Okay, ja, ich erinnere mich dunkel, genau.
Ja, also so läuft das Gespräch, aber dann erstarrt Rutherford. Er hört nämlich eine Stimme. Er dreht sich um und sieht Lieutenant Shax an den Replikatoren und er holt sich gerade einen Hotdog.
Also das, was du in der letzten Folge prophezeit hast, ist tatsächlich wahr geworden, du Prophet. Genau.
Also ihr, die jetzt immer eine Minute vorgeskippt habt, wenn ich gesagt habe, jetzt kommt ein Spoiler. Wir haben da immer über Shax geredet, der auf verschiedensten Bildern schon zu sehen war. Und tatsächlich ist es wahr geworden, Shax ist zurück.
Verrückt, verrückt, verrückt. Und ist das natürlich für uns ehrlich irritierend wie für Rutherford. Naja, für ihn vielleicht noch ein bisschen mehr, wie wir im Laufe dieser Folge jetzt noch erleben werden. Ne? Aber es bleibt ein großes Fragezeichen. Ne?
Genau, zumal Shax gestorben ist, als er Rutherford vor den Packlets gerettet hat. Ne?
Ja.
Ja, Mariner sagt, ja, ist ganz normal. Brückenoffiziere kommen immer vom Tod zurück.
Ja, okay. Also Punkt für Sie, wo wir eben noch von Spock in der Torpedo-Hülle gesprochen haben. Ne?
Ja, unter anderem. Genau, dazu später mehr. Mariner sagt auf jeden Fall am besten nicht drüber nachdenken und auf gar keinen Fall ansprechen. Als die beiden dann die Kantine verlassen, gehen sie an Bäumler vorbei, der noch immer mit dem Replikator zu kämpfen hat.
Ja.
Im Endeffekt kriegt er einen Bonsai-Baum.
Was
keine
wahrscheinlich
Ahnung, ob Bäumler den dann aufisst.
Aber er geht damit einigermaßen zufrieden weg. Das fand ich ein bisschen irritierend. Ja, ja. Also,
geht. Also ja. Er geht damit weg, sagen wir so. Zufrieden sieht er nicht aus.
Aber für mich wäre dieses Kapitel da nicht abgeschlossen. Aber naja, gut. War das auch eine Anspielung an Keiko oder so?
Es gibt sehr, sehr viele Bonsais. Vor allen Dingen Data hat noch ein paar in seinem Quartier gehabt. Aber ich weiß nicht, ob es eine Anspielung ist.
Okay.
Keine Ahnung, dann ist jede Pflanze eine Anspielung, weil es gibt auch andere Pflanzen in Star Trek. Das ist eine schwierige, schwierige Position.
Ja.
Okay, und dann gehen wir ins Intro.
Yes.
Und anschließend sind wir auf der Krankenstation. Tiana ist sichtlich aufgeregt und kratzt sich aggressiv. Und
man sagt, würde sagen, Handy, aufgekratzt.
Ja, aufgekratzt, sehr, sehr schön.
Ja.
Und sie sagt, Handy, ich brauche dich. Du musst ein Familienerbstück aus einem Lager auf Quaylor 2 holen.
Mhm. Handy fühlt sich wahnsinnig geehrt.
Unglaublich, ja. Wahnsinn, also die ist richtig geehrt und Tiana sagt nun mal, hör mal, ich brauche hier einfach den rangniedrigsten Offizier, der am wenigsten Fragen stellt, also hau ab.
So. Und sie sagt immer noch dreimal danke, 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 aber ja.
So, Quaylor 2. Was würdest du sagen, bekannt oder unbekannt?
Mir das, oder das dem Rest der Community?
Das ist eigentlich ein schönes Spiel, wenn wir fragen, ist das jetzt eine Erfindung von Lower Decks oder gab es das vorher schon?
Bekannt oder unbekannt? Ja,
bekannt oder unbekannt? Was sagst du, Quaylor 2?
Bekannt.
Tatsächlich, ja, aus der Doppelfolge Unification bei TNG.
Ach.
Genau, die Enterprise untersucht das Verschwinden des vulkanischen Frachters T'Pau. Ja, wir sind im Endeffekt nur auf einer Bar in Quaylor 2.
Mhm. Aber Bars scheint es da ja viele zu geben, ja.
Ja, tatsächlich, genau. Und interessant ist, dass der Planet aus dem Orbit in Unification völlig anders aussieht als später hier, aber dazu später mehr.
Mhm.
Genau. Erstmal freuen wir uns mit Tandy, dass sie diesen Auftrag bekommen haben und gehen mal in die Repair Bay. Da spricht Bäumler, immer noch Probleme mit den Sicherheitsmaßnahmen habend, aufgeregt mit Mariner und Rutherford. Denn er wird Tom Paris treffen.
Huhu,
Lieutenant Tom Paris.
Er ist da.
Der besucht nämlich die Cerritos und Bäumler hofft, dass Paris seinen Teller signieren wird.
Mhm. Er hat nämlich eine ganze Kollektion von Fan-Tellern, Sammeltellern oder wie auch immer man das nennen möchte.
Eigentlich hat er alle von der Voyager.
Ja.
Von Janeway bis, schöne Anspielung, runter zu Harry Kim.
Ja, ich habe da eine oder andere Stelle, das war die eine Stelle und es gibt noch eine andere Stelle an dich gedacht, dass du dich an der Stelle freuen wirst, aber gut.
Ja, klar. Ja. Die ist ja relativ am Ende, die du meintest.
Genau.
Ich weiß, wie gut du mich da einschätzen kannst. Ja, Bäumler macht natürlich so ein paar Tom Paris-Anspielungen. Ne? Hier der Macher von Fairhaven und von Captain Proton himself und so. Ne?
Ja.
Natürlich. Ne?
Klar.
Schön auch die Frage, ist er immer noch ein Salamander?
Welche Folge war das noch gleich? Da hat er sich irgendwie...
Das war die vielleicht schlechteste Star Trek-Episode aller Zeiten, nämlich Threshold.
Und er hat sich verwandelt in irgendwie so ein Glibberwesen, ne? Aber was war denn?
Nee. Also die, also als erster Mensch durchbricht er die Transwarp-Barriere.
Ah, ja, genau.
Zusammen mit Janeway. Und beide werden dann gehen in der Evolution nach vorne.
Ach, ja.
Und werden dadurch Salamander.
Ja, richtig, genau. Ja.
Das haben wir auch schon, es gab ja schon eine Anspielung in Lower Decks of Threshold, nämlich in Much Ado About Bäumler. Mhm.
Das kann kein Zufall sein.
Da ging es ja da auf dem Weg zur Farm, ne, mit Dog und Bäumler, der leuchtet, glaube ich, ne?
Mhm.
Leuchtete er?
Transporterunfall. Also das war doch die Geschichte mit dem, mit diesem, also nicht Unfall, sondern das war doch diese Geschichte mit dem Special Transporter Dingsbums, wo man halt irgendwie Leute beamen kann unter schweren Umständen. Ich weiß gar nicht mehr, aus Warp oder ich weiß es gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall leuchten die dann halt ein bisschen.
War das so? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es irgendein Transporterunfall und Bäumler leuchtete. Und deswegen musste er mit Dog zusammen quasi da auf so eine Farm gebracht werden. Und da auf diesem Schiff sahen wir auch so einen Threshold-Salamander.
Ah,
genau.
Okay. Ja, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das.
Und Bäumler benutzt auch hier ein sehr, sehr schöner Gag, das Akronym VOI, weil es Zeit spart.
Mhm.
Wie Marin dann selber auch bemerkt.
VOI. Also zuerst sagt sie, es spart keine Zeit.
Ja, genau. Aber dann merkt sie, stimmt doch.
Ja.
Schon das zweite Mal, dass so ein Akronym in den Kanon gebracht wurde. Ne? Also Mariner hat in der ersten Staffel ja TOS benutzt. Ne?
Mhm.
DS9 ist die offizielle Abkürzung für die Raumstation, deswegen natürlich auch etabliert. Mal sehen, wann die nächsten Akronyme kanonisiert werden. Also was haben wir denn noch?
TNG? Ne? Achso.
TNG, genau. Ja. End.
TAS.
TAS, stimmt.
Ja.
Weiß nicht, ob die irgendwann benutzen werden, obwohl die machen sehr, sehr viele Anspielungen an die Animated Series tatsächlich.
Ja.
Ja, und danach wird es ein bisschen schwierig, ne? Also Disco.
Ja, sagt keiner so richtig, ne? Auch wenn's das, sagt Disco jemand, also in den USA zum Beispiel, ist das dann eine Abkürzung? Weil es gibt ja diese Disco-T-Shirts, aber die gibt es auch nur, weil sie auch in der Serie zu sehen sind wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja, keine Ahnung. Also auf Memory Alpha ist die Abkürzung, glaube ich, DIS und dann PIC für Picard und LD für Lower Decks. Darüber regen sich auch Menschen in unsere HörerInnenschaft auf. Sie meinen, dass Lower Decks LDS sein müsste, wie nach der Anspielung in Star Trek 4.
Hm. Naja, whatever. Gibt's auch
whatever.
Ja, so. Kann sich auch über vieles aufregen, genau.
Rutherford ist immer nur, aufregend ist so ein großes Wort. Rutherford ist immer beunruhigt, dass Shax ohne Erklärung zurück ist und beschließt, ihn zu fragen.
Mhm. So.
Mariner und Bäumler sagen, ja, keine gute Idee und versuchen ihm nochmal zu erklären, dass es normal ist, dass Brückenoffiziere vom Tod zurückkommen und zählen dabei ewig viele Beispiele auf. Mal gucken, wie ist das denn mit den Beispielen?
Ja, ich wusste auch, dass das jetzt wieder kommen wird. Nein, ich kann dir die Beispiele jetzt nicht mehr alle sagen. So.
Ein Transporterpufferding, ne?
Transporter-Puffer-Ding, ich meine, da kommt jetzt halt wieder die Riker-Geschichte hoch, ne? Aber es gab ja diverse Transporter-Puffer-Unfalls.
Aber wir suchen ja ein Transporter-Puffer-Ding, in dem jemand, der für tot erklärt wurde, wieder zum Leben kommt.
Wer war denn mal weg und kommt dann wieder?
Es gibt, glaube ich, zwei Beispiele. Nämlich einerseits Scotty in TNG's Relics.
Echt, der verschwindet?
Nee, der wird wiedergefunden im Transporterpuffer der USS Genelin.
Okay.
Ein anderes Beispiel ist Picard in Lonely Among Us. Gut, wir gehen weiter.
Okay.
ein restauriertes Katra.
Whatever.
Spock, der in Wrath of Khan sein Katra auf McCoy überträgt und dann in Search for Spock quasi wiederbelebt werden kann, weil er auf dem Genesis-Planeten liegt.
Ja, okay. Ja, ja.
Gut. Ein anderes Beispiel wäre auch so Rak in The Forge von Enterprise. Da wird er auch wiederbelebt durch das Katra. Jetzt aber, jetzt wird's einfach. A Mirror Universe Switcheroo.
Ja gut, Dings zum Beispiel hier, ne? Oh Gott, jetzt fällt mir nicht mehr der Name von dem Captain von Discovery ein. Alter, was ist denn hier los?
Philippa?
Giorgio, die meinte ich aber gar nicht. Also klar, das wär das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist halt Dingsbums, unser Captain
in der...
Lorca.
Ja, stimmt, Lorca ist auch ein Beispiel. Ne? Ja. Georgiou ist vielleicht das prominentere Beispiel, weil sie auch wirklich dann in der Serie stirbt und in der Serie zurückgeholt wird. Ne? Ja. Up the Wolf Inside.
Ja, das stimmt.
Ein anderes Beispiel wäre Jennifer Sisko in DS9. Ne? In Through the Looking Glass sitzt die plötzlich bei Sisko im Raum und Jake ist ziemlich entgeistert.
Oh, das hätte ich ganz vergessen. Ja, stimmt.
Von den Borg wieder aufgebaut.
Ja, Picard, zählt das dann? Nee, der ist eigentlich nur abgebaut worden. Ne? Also von den, also oder genau. meint das quasi bei den Borg gewesen und wieder aufgebaut? Nee.
Der ich Picard. Glaube nicht. Ich glaube, es ist eine Anspielung auf Neelix. Der stirbt nämlich mal und wird 18 Stunden später durch Sevens Nanosonden wieder aufgeweckt.
Ach so.
Mh. In Mortal Coil heißt die Episode.
Ja.
Dann eine Episode, da wusste ich nicht genau, was gemeint ist. Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Zukünftiger Sohn aus einer alternativen Zeitlinie.
Hier Star Trek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oder? Obwohl, nee, der ist ja nicht aus einer...
Das ist ein Klon.
Ja, ist ein Klon.
Und?
Nicht aus einer anderen Zeitlinie, ja.
Anderen Zeitlinie, das passt irgendwie nicht. Ich hatte an The Visitor gedacht, ne, als Jake quasi in einer alternativen Zeitlinie... Also der rettet ja im Endeffekt seinen Vater.
Ach so, ja, das stimmt. Ja, da haben wir ja lange drüber diskutiert, ob das eigentlich ethisch korrekt ist. Ne? Aber ja, du hast recht, ja. Also, ja.
Dann gibt es noch so eine ähnliche Nummer mit Alexander Oschenko in TNGs Firstborn. Und es gibt ja, das wäre allerdings eine Tochter, es gibt ja diese Nummer mit Tasha Yar und dieser Romulanerin Sela.
Ja, was in war Redemption die Geschichte noch gleich? Zweiteiler.
Dass es irgendeine Tochter von Tasha Yar ist, die dann wiederum irgendwie von den Romulanern, ich weiß es nicht mehr genau, müsste ich nochmal gucken. Redemption.
Ja, guckt es euch an. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja.
Einfacher, vielleicht hat er Genesis gefunden.
Worauf spielt das noch gleich an?
Wie gesagt, Wrath of Khan, Search for Spock.
Ach so, also der
Genesis-Planet.
Ja.
Quasi neues Leben stiftet.
Ach, das ist ja Genesis, ja. Mhm.
Dann noch einfacher, Nexus oder Zeitband, dasselbe.
Ja gut, aber da leben ja eh alle für ewig drin, ne? Also genau. Kirk zum Beispiel.
Kirk, Picard, Sorin, ja. Guinan.
Ja.
Und dann zuletzt, das Zeug passiert immer sogar auf Voy.
Was, das Zeug passiert immer?
Genau, dieses Zeug, diese Leute, die sterben und dann zum Tod wieder zurückkehren. Gibt es auch eine Voyager-Episode Deadlock, in der Harry Kim getötet wird und durch sein genaues Duplikat aus einer anderen Dimension ersetzt wird.
Auch das ist schwierig, finde ich, aber gut, ja.
Ja, ethisch problematisch.
Ja.
Ich weiß nur nicht, ob die Folge sich lohnt, mal zu besprechen. Müssen wir uns mal
angucken. Eine Folge, in der Harry Kim in der Hauptrolle ist, quasi, das lohnt sich doch auf jeden Fall immer.
Es gibt eine wirklich gute Harry Kim-Folge, die ich auch schon öfter mit Schülern geguckt habe. Hat auch mit dem Tod zu tun. Das ist ja Voyager, das ist ja das Krasse eigentlich, ne? Das ist eine Voyager-Episode hier, We'll Always Have Tom Paris, ne? Steckt schon im Namen drin.
Ja.
Und es handelt die ganze Zeit vom Tod. Weil ich finde, Voyagers Hauptthema ist auch der Tod und das Zurückbringen vom Tod. Und mit den ganzen Borg und so. Das ist alles sehr viel Tod. Und es gibt eine Folge, da finden die in so einem in so einem Eisring um einen Planeten finden die ganz viele Subraumvakuolen,
ja,
wo tote Menschen drin liegen.
Ich erinnere mich, ja.
Und sie merken, dass das quasi eine Spezies ist, die durch diese Vakuolen quasi durch irgendein Dimensionsloch schießen und sowas und dass das quasi deren Begräbnisritual ist.
Ja, und die glauben,
dass aber die Leute eigentlich noch leben. So.
Ja, ja,
das
genau.
Zumindest teilweise.
Ja.
Ja, die können wir irgendwann mal gucken.
Die ist, glaube ich, gar nicht so doof. Ja.
Aber ich weiß nicht, ob wir irgendwann noch mal Zeit haben, Lieblingsfolgen zu besprechen.
Ja, wir werden vielleicht am 8., also am 9. September wissen wir es dann.
Als Rutherford und Bäumler die Bay dann verlassen, kommt Tandy rein, erzählt Mariner von ihrer Mission und lädt Mariner ein, mitzukommen, da die beiden noch nie eine gemeinsame Mission hatten.
Ha!
Auch schön so ein bisschen Meta, ne? Also,
ja.
Wir beiden waren noch nie zusammen.
Lass mal was machen.
Lass mal was machen. Und dementsprechend gibt es jetzt einen Girls Trip, Mariner und Tandy.
Girls Trip, Girls Trip, Girls Trip. Ja.
Die Frage, was willst du jetzt zuerst haben? Wir haben Bäumler, Tom Paris und die Sicherheitsprobleme, wir haben Rutherford und Shax und wir haben Tandy und Mariner. Können wir jetzt aufsplitten?
Dann machen wir doch Rutherford und Shax, Bäumler und Tom Paris und danach den Girls Trip.
Alles klar. Dann gehen wir erstmal mit Rutherford in den Maschinenraum. Da steht Rutherford und dann kommt Shax rein. Rutherford erstarrt natürlich wieder. Ne? Und Shax geht zu Billups, um ihn nach dem Tom Paris Event zu einem Racquetball-Match einzuladen. Ne? Und Billups fragt ihn, ob er nach allem, was er durchgemacht hat, denn dazu bereit ist. Aber Shax ist begeistert. Ne? Racquetball kann er immer noch.
Ja.
Rutherford will jetzt seinen ganzen Mut zusammennehmen, nähert sich ihnen und bereitet sich schon darauf vor, zu fragen, wie Shax überlebt hat. Und Gott sei Dank prescht Lieutenant Junior Great Cody dazwischen und fragt, wie Shax nach seinem Tod wieder zum Leben erweckt wurde. Und die Frage schockiert die gesamte Technik.
Ja, ganz schwierig.
Shax ist sichtlich gestört.
Ja.
Billups beschimpft Cody für die Frage und befiehlt ihn sofort zu seinem Vorgesetzten zur Neuzuweisung. Cody versucht sich noch zu entschuldigen, aber ein weinender Shax sagt ihm, geh einfach. Ja, als Rutherford das sieht, beschließt er, nö, ich frag besser doch nicht.
Nach irgendeinem Scheiß, ja.
How do you hit a racquetball? With a racket.
Danke.
So. Rutherford versucht dann, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, aber die Situation mit Shax Rückkehr beschäftigt ihn viel zu sehr.
Mhm.
Und deswegen gehen zahlreiche Möglichkeiten die ganze Zeit in seinem Kopf umher und lassen ihn dann einen Albtraum haben.
Mhm.
Da sehen wir dann verschiedenste Shaxes, die um ihn rumstehen. Also den Spiegeluniversums-Shax, der sagt dann, ich habe mich aus dem Multiversum herausgekämpft und trägt die goldene Weste des Terranischen Imperiums, die Kirk in Toss Mirror Mirror trug.
Mhm.
Dann sehen wir einen Borg-Shax.
Mhm.
Dann sehen wir einen Tiny Dyson Sphere Shax, der wird auch so anmoderiert.
Mhm.
Ist auch ein weiterer Hinweis auf TNG Relics, da geht es um die Dyson Sphären. Ne?
Mhm.
Wir sehen Shax als Lincoln oder, was ich mehr glaube, weil das irgendwie keinen Sinn ergeben würde mit dem Verweis auf Toss the Savage Curtain, vielleicht ist es auch eher eine Anspielung auf Moriarty. Ich glaube, vielleicht ist es eher Moriarty.
Mhm.
Ne, weil der kommt ja quasi auch von Tod wieder. Gut, das ist auch nicht so schwierig, denn er ist ja eine Holodeck-Figur.
Ja.
Shax in der Enterprise-Ingenieurs-Uniform.
Mhm.
Es gibt so einen Hinweis darauf, also es könnte ein Hinweis darauf sein, weil Trip ja irgendwann gestorben ist im Enterprise-Finale These Are the Voyages.
Ah, okay. Mhm.
Shax als Neelix.
Mhm.
Auch mit diesem schönen Anzug, diesem Fleckenanzug, den er immer getragen hat, ja, weil er ja auch vom Tod zurückkam. Und dann die Frage, sehr, sehr spannend, was war los mit T'Pols Haaren? Hören wir?
Mhm.
Also, T'Pol hatte verschiedene Haarschnitte auf der Enterprise, aber ich weiß nicht genau, was es mit dem Tod zu tun hat.
Ist das so? Okay.
Mhm. Ja. Ja, die hat ja.
Janeway hatte verschiedene Frisuren, da kann ich mich lebhaft dran erinnern, ja.
Ja, T'Pol auch, auf jeden Fall. Muss man Enterprise nochmal gucken.
Ja, offensichtlich.
Und der schöne Satz, im Nexus ist immer Weihnachten.
Ja, über den habe ich mich auch gefreut, auf jeden Fall. Ja, frohe Weihnachten an dich.
Ja, gut. Frohe Weihnachten. Diese gesamten Anspielungen. Ich habe übrigens, ich gucke ja so gerne Ted Lasso gerade, ne? Die beste Serie aller Zeiten.
Großartig. Also ich hätte nicht gedacht, dass die zweite Staffel es schafft, noch besser zu sein als die erste. Großartig.
Aber sie ist es.
Ja.
Nur diese Weihnachtsfolge war ein bisschen schlecht getimt, oder?
Im Juli. Mega schlecht, obwohl die gar nicht so. Also die war vielleicht war sie das Lowlight der Staffel, aber
Nein, ich fand die auch gut.
Ein niedriges Lowlight. Ich fand die auch, ja, auf jeden Fall. Also die war irgendwie, das war halt eine Weihnachtsfolge, ne? Aber es kollidiert halt so ein bisschen, wenn man im August gerade ist. Und es war noch relativ warm draußen. Mittlerweile ist ja Herbst im August, aber ja, es hat irgendwie nicht so richtig gepasst, ja.
Ja, aber Leute, guckt Ted Lasso, es ist. Das ist unfassbar gut.
Ja, allein dafür lohnt sich ein Apple TV Plus Abo für einen Monat oder so. Guck die mal weg und dann.
Es ist wirklich jetzt jeden Freitag total schön. Erst eine Folge Lower Decks und dann direkt danach eine Folge Ted Lasso. Das ist so großartig.
Total.
Das soll niemals enden.
Ich find's auch echt geil. Also ich fand jetzt, also die letzte Folge fand ich auch gut. Ich fand sie davor wirklich großartig. Ich weiß gar nicht mehr, was
war. Ich fand die letzte Folge fast noch besser. Die wurde übrigens geschrieben von dem Darsteller des. Ich habe seinen Namen vergessen. Warum? Jetzt vergesse ich schon Namen. Das ist unfassbar. der alternde Fußballstar, der jetzt Co-Trainer ist.
Ah, okay.
Der hat geschrieben.
Lass mich kurz überlegen. Es gab doch immer die Rufe. Roy Kent.
Roy Kent, genau.
Ja. Guck mal, mein Gehirn.
So Leute, ihr müsst das gucken. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Lower Decks.
Ja.
Also, Rutherford kann das Geheimnis nicht länger ertragen, beeilt sich jetzt Checks zu finden. Stellt ihn dann auch im Turbolift. Und Jax sagt erstmal, oh, what's up, Baby Bear? Bezieht sich auf die Episode Envoys der ersten Staffel. Da ist Rutherford ja ganz kurz im Sicherheitsdienst, also diese Tour durch alle Abteilungen macht. Und die Sicherheitsbeamten nennen sich da alle Bären und Rutherford ist der Baby Bear. Genau. Mhm. Und Jax hatte das auch übrigens gebrüllt in No Small Parts, als er Rutherford rettet. Ne, der brüllte, I've got you, Baby Bear. Mhm. So, Rutherford stellt ihn jetzt zur Rede. Ne? Also er sagt, ja, ich weiß, ich sollte nicht fragen, aber ich fühle mich so schuldig, dass du dein Leben für mich gegeben hast, um meins zu retten. Aber ich weiß nicht, wie du zurückgekommen bist und vielleicht fühle ich mich dann nicht mehr so schuldig, wenn ich das weiß.
Hm. Ja. Ja, Shax ist nicht so davon so überzeugt, dass die Strategie aufgeht.
Nee, aber er ist auch nicht so wie bei Cody. Ne? So, er ist nicht so böse, sondern er beruhigt ihn erstmal. Also er stoppt den Turbolift, beruhigt ihn und sagt so, hör mal, du bist nicht an meinem Tod schuld gewesen. Es war meine Pflicht, dich zu retten.
Mhm.
Und Rutherford sagt, ja, und wahrscheinlich kannst du es mir nicht sagen, weil ich ja nur ein Fähnrich bin und das sind irgendwelche tiefen Geheimnisse. Und Shax sagt, ja, der einzige Grund, warum wir es euch nicht erzählen, besteht daran, dass wir diese dunklen Wahrheiten über wissenschaftliche Verderbtheit wollen wir euch gerne ersparen, weil sie euch sonst für den Rest eurer Tage heimsuchen würden. Und Rutherford sagt, okay, ich möchte es trotzdem hören.
Ungefähr auch in dem Ton, ne?
Und dann beginnt Shax zu erzählen, was passiert ist. Er bleibt bei ein paar Stichworten, die aber interessant sind. Wir müssen vielleicht nachher in einem Fazit bewerten, wie wir das denn grundsätzlich finden. Aber er sagt dann erstmal, ja, kennst du das? Kennst du denn Black Mountain? Also, nee, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ist auch eine schwierige Anspielung. Auf Star Trek bezieht sich es irgendwie nicht. Aber der Black Mountain wird tatsächlich in Rick and Morty schon mal erwähnt.
Aha.
In der Folge Klapperstern Rektlaktika. So heißt sie zumindest auf Deutsch.
Ja.
Da liegt Morty im Sterben und sagt, während er im Sterben liegt, er könne den schwarzen Berg sehen.
Mhm.
Wer ist einer der Macher von Rick and Morty?
Ja, ja, klar, aber.
Mike McMahon.
Ja, ja.
Der aber, Macher von Lower Decks.
Aber das erklärt es ja nicht mit. Also, meinst du, er hat eine selbstreferenzielle Referenz auf seine zweite Serie gemacht oder was? Oder steckt da mehr hinter?
Ich würde es ihm zutrauen. Ja. Ich würde es ihm zutrauen. Oder er versucht das jetzt immer wieder in alle Serien einzubauen, bis irgendwann mal jemand fragt, immer, was hat das eigentlich mit diesem schwarzen Berg?
So ein Running Gag Crossover All Series quasi. Das wäre natürlich irgendwie krass.
Ich würde ihm das zutrauen. Es kann natürlich auch sein, dass das irgendwie Lovecraftian ist. Ich habe schon mal in der ersten Folge gesagt, dass da Lovecraft-Anspielungen drin waren.
Ja.
Jetzt könnte das hier eine Anspielung an den Lovecraft, an die Lovecraft-Erzählung At the Mountains of Madness sein.
Mhm.
Berge des Wahnsinns. Aber eigentlich, also die sind zwar auch schwarz, aber
ja. Wie heißt das Ding in Herr der Ringe? Der Graue Berg? Nee.
Keine Ahnung, hat doch einen besonderen Namen, oder? Barad-dûr oder so. Naja.
Naja.
Wir müssen mal im Hinterkopf haben, der Schwarze Berg. Und dann sagte, da gab es eine spirituelle Schlacht, in die die Seele zieht, bei der man dann drei gesichtslose Erscheinungen seines Vaters bekämpfen muss. Der überlebende Vater lässt sich dann dein Herz essen.
Es klingt irgendwie klingonisch, habe ich gedacht.
Ja. Vielleicht sage ich es jetzt schon. Ich finde das problematisch. Mhm. Ich finde das sehr problematisch sogar.
Erzähl mal.
Das ist aus der Perspektive dessen, der zurückgekommen ist, die ein Mythos über offensichtlich ja Bajoraner, die nach dem Tod irgendwie zurückkommen können.
Mhm.
So. Das heißt, das wird hier wird über den, in den Kanon quasi ein Mythos rein erzählt und ja faktisch bewahrheitet. Also das ist jetzt nicht mehr nur ein Mythos, das ist quasi jetzt auch die Wahrheit, weil Shax ist ja zurückgekommen.
Aber wir kennen ja nicht alles, oder? Also es wird ja, also wir erfahren ja nicht alles in dieser Szene. Weil irgendwas, was ihn hart traumatisiert hat, erfahren wir nicht. Also auch,
ja,
auch Rutherford hinterher.
Unabhängig davon, ob es da noch jetzt mehr gibt, was Rutherford nicht erzählt hat. Eine spirituelle Schlacht in die Seele zieht, das ist doch auch, das hat doch mit Gegenwart nichts mehr zu tun. Also hier wird doch quasi eine Mythologie in die Welt hineingeschrieben, die Star Trek bis jetzt nicht hatte.
Oh, also, ja. Ja gut, ich meine, du hast recht insofern, als dass die bajoranische Mythologie halt auf außerirdischen Lebensformen basiert quasi, ne?
Ja, also eine wissenschaftlich erklärbare Mythologie quasi. Also schwierig erklärbar, aber zumindest ist klar, die Wurmlochwesen sind keine Götter, sondern ist halt eine Spezies, die halt überzeitlich ist.
Hm.
Ja,
wobei die Drehkörper dann auch wieder irgendwie eine schwierige Geschichte irgendwie sind, ne? Aber gut. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe deinen Punkt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben auch nicht die ganze Wahrheit mitbekommen von dem, was da genau passiert ist, weil ja, wie gesagt, also ne, die Szene ist ja irgendwie offensichtlich nicht da zu Ende, weil Rutherford danach ja hart traumatisiert ist von dem, was Shax ihm dann noch so erzählt haben mag, was wir nicht mitbekommen haben. Vielleicht
ja.
Ist, also ich finde sie, so hundertprozentig würde ich das jetzt nicht unterstreichen, dass das jetzt quasi zur Realität geworden ist, weil wir nicht genau wissen, was da wirklich noch gesagt wurde. Auch wenn ich dein Problem verstehe. Ja,
ich habe ein Problem mit dem bis jetzt. Also diese der Begriff Seele allein ist schon schwierig. Also, also natürlich ist Star Trek nicht hundertprozentig wissenschaftskonform und wir haben auch Katra-Szenen, die schwierig sind schon, aber irgendwie haben wir quasi jetzt hier im Star Trek-Lore den Tod besiegt. Dem Tod quasi, wenn man es mal irgendwie mythisch ausdrücken möchte, wir haben dem Tod seinen Stachel gezogen quasi. Also der Tod ist nichts mehr wert in Star Trek hiermit.
Ich würde sagen, mal abwarten. Ich habe das Gefühl, dass das nochmal Thema sein wird in irgendeiner Art und Weise.
Okay.
Und dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr drüber erfahren werden und dass das vielleicht dann am Ende gar nicht so ist.
Ihr könnt immer schreiben, ob ihr das, ob ihr auch ein Problem damit hättet, wenn das nicht weiter aufgelöst wird. Ja. Dann gehen wir jetzt mal rüber zum Bäumler.
Mhm,
zum Bäumler.
Zum Bäumler.
Zum Bäumler. Zum Bäumler. Der Bäumler, der steuert nämlich auf den Turbolift zu und während er den Korridor entlang geht, summt er das von Jerry Goldsmith komponierte Thema von Voyager.
Damit wäre das auch Kanon quasi, ja.
Genau, das ist auch Kanon, genau ja. Wie schon das TNG-Thema aus Staffel 1. Ne? Ja. Da hat das auch schon gesummt. Das ist auch schon Kanon geworden. Das ist großartig. ja, leider läuft er wieder gegen die Türen, die nicht aufgehen und überbrücken klappt auch nicht. Dementsprechend versucht er das irgendwie mit der Hand aufzuziehen. Das sieht dann Jet, ne? Also Jet Mainhaver, ne? Wir kennen ihn auch aus der letzten Folge, und bietet seine Hilfe an, aber Bäumler ist zu stolz und lehnt ab.
Man kann immer noch fragen, warum er einfach das Problem nicht mittlerweile gemeldet hat, aber naja, gut, das lassen wir an der Stelle einfach mal.
Ja, aber sein Stolz ist es vielleicht, ne? Mhm. Der irgendwie, er möchte das Problem selber lösen. Du hast es ja eben schon gesagt, ne? Es ist sein Schiff, das sagt er auch nochmal später und dementsprechend muss er das irgendwie auch lösen können. Schön ist nochmal die Anspielung von Jet hier zu sagen, ja, ich kann dich über die Schwelle tragen. Auf Englisch, I can take you irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall Threshold, wird dann nochmal genannt.
Ja.
Ne? Also mitten in der Voyager-Anspielung, so. Deswegen, Jet geht dann, ne? Bäumler kommt weiter nicht in den Turbolift, also geht er in die Jeffreys-Röhre und beginnt zur Brücke zu klettern, durch die Jeffreys-Röhre.
Mhm. Long way.
Erreicht dann später auch die Spitze der Jeffreys-Röhre, ist fast an der Brücke und läuft dann so einen Gang entlang und sagt, ja, ab jetzt ist ja einfach, ne? Also hier passiert jetzt nun wirklich gar nichts mehr. Währenddessen wird aber Tom Paris von den Angestellten, ne, also von den Brückenoffizieren, quasi begrüßt. Und Freeman stimmt auch zu, Paris für eine Weile die Steuerung der Cerritos zu überlassen. Ne? Also gibt da noch so einen kleinen Gag, ne? Ja, kriegst du Steuer, aber nicht, schick uns nicht in den Delta-Quadranten. Ne? Ja, also alle vergessen, dass der Caretaker die in den Delta-Quadranten gezogen hat und nicht Tom Paris. Aber
Details.
Aber schön, ne? Tom Paris.
Ja, ist total schön.
Hat's dir gefallen?
Ja. Also man muss zweimal hingucken, um ihn zu erkennen, finde ich, aber ja, also es ist auf jeden Fall schön, nochmal seine Stimme zu hören, ja.
Liegt ein bisschen auch daran, dass er eine falsche Uniform trägt. Ne? Also er trägt ja eine nach First Contact Uniform und die hat er natürlich im Delta Quadrant nicht gehabt. Ne?
Da
haben die ganze Zeit in den alten Klamotten festgesteckt.
Ja.
Ja, die Motoren springen an und Bäumler muss sich jetzt beeilen, weil die Röhre, durch die er da läuft gerade, die wird jetzt mit Feuer gefüllt quasi.
Warum auch immer, ja.
Ja, Bäumler versucht noch eine Notabschaltung einzuleiten, aber der Computer erkennt seine Berechtigung nicht. Ne?
Was ihn ein bisschen erbost, weil er
stellt die berechtigte Frage, für einen Notfall brauche ich keine Berechtigung.
Es ist ein Notfall, Mann. Ja.
Ja. Einen Moment später gehen die Motoren aus, Bäumler setzt seine Reise fort und holt seinen Teller, der unversehrt zurückgeblieben ist, quasi zurück. Ist nur ein bisschen heiß.
Ne? Ja, Gott sei Dank.
Out! Oh, my lips! Ja, Bäumler kriecht dann weiter durch die Jeffreys-Röhren und wird plötzlich vom Schiffscomputer gefangen. Mhm. Das ärgert ihn sehr, ne, weil er vorher noch gesagt hat, niemand kennt diese Cerritos so gut wie Bradford Bäumler.
Ja.
Und schlägt sich dann quasi noch an der sich schließenden Luke den Kopf. Ist wahrscheinlich wieder eine Anspielung auf Scotty in The Final Frontier. Da sagt er, ich kenne dieses Schiff wie meine Westentasche und rennt dann gegen einen Schott und wird ohnmächtig.
Ich erinnere mich dunkel. Ja.
Ja, Bäumler beklagt jetzt seinen kürzlichen Positionsverlust an Bord der Titan. Erkennt auch, dass das neue Schiff jetzt auch nicht mehr weiß, wer er ist. Mm. Er fühlt sich fehl am Platz.
Mm.
Und an diesem Punkt aber erwacht sein Teller von Tom Paris zum Leben und ermutigt ihn, nicht aufzugeben. Und dass er schon einmal in schwierigeren Situationen war.
Mm. Eine Szene, die wir aus dem Teaser kennen, ne?
Genau. Bäumler dankt dann auch dem Teller, öffnet irgendeine Platte, um zu entkommen und der Teller stellt fest, ja, irgendwelche Dämpfe beeinflussen gerade offensichtlich deinen Kopf.
Ja, Vorsicht. Ja.
Bäumler kämpft sich weiter durch die Jeffreys-Röhren, erschöpft und in zerrissener Uniform versucht er dann ein persönliches Protokoll zu führen, aber der Computer kann es nicht aufzeichnen, da er ihn nicht erkennt. Und er ist jetzt endgültig frustriert und denkt, oh, und wegen dieses Tellers sterbe ich jetzt und schlägt den Teller gegen eine Tafel, wodurch sich dann eine Klappe unter ihm öffnet und er fällt mit dem Teller, der überlebt hat, auf die Brücke. Sehr zur Überraschung der Brückenbesatzung. Leider sieht er aus wie ein Kayson.
Ja, er hat so ein bisschen die Haare zu Berge stehen, was auch immer da so passiert ist, ja.
Ja, und deswegen ist es auch völlig verständlich, dass Paris Bäumler für einen Kayson hält und ihn auf der Stelle angreift und zusammenprügelt.
Ja. Ja, schöner Moment.
Die Kayson vermisse ich auch gar nicht übrigens.
Nee, es war, ich glaube, das hat auch Voyager irgendwann eingesehen oder der Writer's Room. Das waren jetzt irgendwie nicht so die Wahnsinns-crazy-Gegner. So.
So, das war die Bäumler-Geschichte. Bis auf den Abspann vielleicht, aber ja, den müssen wir gleich wieder zusammen erzählen.
Ja.
Hm. Ah, kurzer Schluck köstlichen kalten Wassers.
Oh, ein Hoch auf kaltes Wasser.
Mariner und Tandy.
Girl's Trip. Ja.
Die kommen bei Qualor 2 an und Mariner stellt fest, wie aufregend der Planet ist und sagt, dass man jedes Getränk in Form eines Slushies bekommen könnte.
Und dass sie viele Slushies werden trinken müssen.
Es scheint, als ob Quark zum Zeitpunkt der zweiten Staffel von Lower Decks, also ungefähr 2381, eine Reihe von Bars zu haben scheint.
Ja, offensichtlich auch da.
Ja, genau. Wir sehen hier eine Quarks-Bar. Und die haben wir ja schon auf FreeCloud auch gesehen, in Picards Stardust City Rack.
Ja, stimmt.
Jörg Hillebrand hat sogar die Theorie, dass Qualor 2 ursprünglich mal FreeCloud sein sollte, mit Stardust City.
Aha.
Denn die Optik aus dem All, die ist sehr ähnlich zu FreeCloud.
Mhm.
Die ist aber nicht ähnlich zu Qualor 2 aus Unification.
Mhm.
Und in diesem gesamten Bild, was wir da sehen, ne, mit diesen ganzen Anspielungen und Werbungen und sowas,
ja,
ne, da sehen wir nur eine einzige Anspielung auf Qualor 2 und ganz viele, die aber auch auf FreeCloud sein könnten.
Was,
also wir sehen nämlich einmal, das habe ich dir ja aus dem Teaser schon gesagt, die vierhändige Klavierspielerin. Ne?
Ja.
Das ist das einzige Easter Egg, das auf Unification 2 damals verweist, weil Riker mit der spricht. So.
Aber was könnte denn der Grund sein, dass es dann quasi kein PK-Verweis mehr geworden ist, sondern dass sie es umgeschrieben haben? Das ist ja seltsam.
Keine Ahnung. Das weiß Jörg Hillebrand übrigens auch nicht.
Hm. Ja, wenn der es nicht weiß.
Wir sehen aber auf jeden Fall ein Schild für die, ein Werbeschild für die Zebulon Sisters.
Mhm.
Das ist die Popband aus der Episode Terminal Provocations mit dem Choo-Choo Dance.
Mhm.
Lower Decks,
ja.
Staffel 1.
Mhm.
Einer dieser in der zweiten Staffel jetzt öfter auftauchenden Selbstverweise von Lower Decks.
Ja.
Außerdem sehen wir noch eine Werbung für Vic Fontaine zum Beispiel. Als Holobar offensichtlich auch etabliert.
Ja, I miss him. Ich hätte ihn gerne getroffen. Auch Quark hätte ich gerne getroffen.
Ja, was kann ja noch alles noch kommen. Danny erinnert sich daran, wie hartnäckig Diana darauf war, das Erbstück schnell zu bekommen und antwortet, dass sie sich wahrscheinlich darauf konzentrieren sollten, das zu bekommen, aber Mariner überzeugt sie, dass es noch ein bisschen warten kann.
So. Mhm.
Als sie zu den Lagerräumen kommen, steht da so ein Kantianer rum und der ist erstmal verwirrt, weil er sagt so, hä? Diese Lagerräume hat seit Jahren niemand betreten. denn die hat ihm immer eine Berechtigung gezeigt und kann dann ganz gut mit ihm bonden, denn sie erkennt die Musik, die der gerade hört. Das ist nämlich Gig Tal, eine klingonische Acid-Punk-Rock-Band.
Ganz geil, ja.
Ja.
Also das Klingon-Musik machen irgendwie mal, also jenseits von irgendwelchen Blutweingesängen, es erscheint mir irgendwie ein Stück weit absurd, aber naja, irgendwie passt es auch ein Stück.
Klingonische Oper ist doch ein super etabliertes Ding.
Ja, das stimmt natürlich, aber so eine ich stelle mir halt so eine Hardrock irgendwie Band vor. Ja, also outfitmäßig wird es wahrscheinlich auch ganz gut passen. Ne?
Also, wir haben bis jetzt nur klingonische Oper gekannt. Ne?
Ja.
So, und jetzt wissen
ja,
wir.
Ja, und diese ganzen Sauflieder, ne? Oder meinst du, hat das was mit klingonischer Oper zu tun?
Nee, stimmt. Ja, ich kann mich aber wirklich an keinen.
Also, Sauf- und Kampflieder/slash, ne?
Tandy sagt ja zu Recht, warum überhaupt Klingonen hören, wenn es nicht punkig oder acid ist? Einer ihrer Lieblingssongs heißt Gig Tal, Anspielung auf eine gefälschte Form der klingonischen Kampfkunst, die Worf in der TNG-Episode Lower Decks verwendet.
Mhm.
Sie ist auch Fan des Songs Gretor Paradise. Gretor ist die klingonische Hölle.
Mhm.
Ihr Lieblingslied ist aber Something About the Caves of Nomad. Nomad, also die Höhlen von Nomad, ist so ein wichtiger ritualer Ort auf der klingonischen Heimatwelt.
Mhm.
Hören wir zum ersten Mal in der TNG-Episode Birthright.
Okay.
Wurde aber auf DS9 auch erwähnt. Mariner sagt da ja nochmal so schön, Acid Punk liebt es, über Höhlen zu singen. Was ich total großartig finde, neben diesen schönen Anspielungen,
ja,
Die Texte von allen Acid-Punk-Songs, die in dieser Folge angespielt wird, ergeben wirklich Sinn.
Ernsthaft?
Die Produktion hat sich Hilfe bei fucking Mark Okrent geholt, der die klingonische Sprache erfunden hat. Also der Erfinder ist ja eigentlich James Doohan mit den ersten paar Worten, aber Mark Okrent, der Sprachwissenschaftler, hat diese klingonische Sprache dann wirklich in ihrer gesamten Tiefe entwickelt. Und Chris Westlake, das ist der Komponist von Lower Decks, hat auf Twitter bestätigt, dass er Mark Okrent angeschrieben hat und gesagt hat, so, das ist der Text, kannst du mir den bitte auf Klingonisch übersetzen?
Oh, wie geil, ja.
Großartig. So. Ja. Und die später gezeigten Platten, ne, als Tandy hatte noch ein paar Platten und die zeigt die dann, als sie wieder zurück auf das Reader sind, die haben auch Cover, deren klingonische Sprache zu den vorgenannten Songs passen.
Geil.
Also bis in die Tiefe wirklich darauf geachtet, dass das Ganze authentisch ist. Und sich echt nochmal Mark Okrent irgendwo hergeholt. Ich weiß nicht, wie alt der eigentlich mittlerweile ist. Würde ich auch nochmal kurz gucken. Also der müsste auch in den 80ern sein irgendwie.
Das weißt du besser als ich. Das wirst du gerade auch herausfinden.
Der ist erst 73 tatsächlich. Ja. Das ist 73 erst. Ja, aber stark. Also mal wieder Hut ab, liebes Produktionsteam von Lower Decks, lieber Chris Westlake an dieser Stelle. Das ist wirklich große Star Trek-Liebe, was ihr hier macht.
Absolut.
Der Kaitianer kehrt dann mit einer großen Kiste zurück. Und Mariner und Tandy nehmen sich die Kiste und tragen sie zurück zum Shuttle. Übrigens die Yosemite, ne, mit der sie da unterwegs sind. Mariner ist neugierig, was befindet sich wohl in dieser Kiste? So, und schlägt vor, lass uns die öffnen. Und Tandy sagt, nee, pass mal auf.
Achso, was wir vielleicht noch erwähnen können an der Stelle ist, das war ja eigentlich schon der erste Akt von Du kennst mich eigentlich gar nicht so richtig, ne? Also Mariner ist ja doch recht überrascht über den Musikgeschmack von Tandy und ne, dann ist Tandy wiederum überrascht, dass Mariner so wenig über sie weiß und das irgendwie noch nicht mitbekommen hat.
Das vielleicht stimmt, mal, wichtiges ne? Ding. Wichtiges ja. Ding, genau, weil die ja sich durch solche Sachen jetzt immer mehr aneinander annähern. Ne?
Ja, oder zuerst voneinander entfernen und dann wieder, ja genau. Ja, ja.
Ja. Tandy weigert sich erstmal, diese Kiste zu öffnen. Mariner überzeugt sie dann aber und sagt, ja, aber das ist dann erst unser Geheimnis miteinander, so Girls Trip und so. Ne? Dann sagt er, nee, okay, gut, dann kleiner Blick, schadet ja nicht. Und sie öffnen dann die Kiste, nur um einen kaitianischen Libido-Pfahl zu enthüllen. Tandy stellt fest, dass Kaitianer einmal im Jahr intim sein müssen oder ihre Hormone sie verrückt machen.
Ja, irgendwie auch so ein Never-Ending-Thema, ne? Dass irgendwelche Spezies irgendwie rollig werden. Und,
ja, sie vergleicht es ja selber mit den Vulkaniern auf Ponfar, ne? Ja. Aber die Vulkanier haben zumindest einen 7-jährigen Paarungszyklus.
Ja.
Kennen wir aus Amok-Time. Bei den Kaitianern ist es ein Jahr. Wie war das denn bei Phlox?
Ja, das weiß ich auch nicht mehr genau. Das war aber, glaube ich, auch nicht ein Jahr, oder? Das war auch irgendwie...
War das nicht einmal im Jahr, dass die horny werden da?
Das kann einmal im Jahr gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall stressig, naja. Ja.
Genau. Also bei Kaitianern könnte man es auch vielleicht drollig nennen, was die einmal im Jahr werden.
Ja.
Ja, die beiden lachen ein bisschen drüber, bevor ihnen klar wird, dass... sie gerade einen Libido-Pfahl anfassen und dann versuchen sie ihn schnell wieder wegzulegen in die Schachtel, aber sind ein bisschen zu hektisch und dementsprechend bricht der Kopf ab. Sehr zu Tandys Entsetzen.
Ja, ich leide dann auch immer.
Ja, das war wirklich sehr traurig für Tandy. Mich auch getroffen. Ja, sie trauert dann auch danach und glaubt, dass sie gefeuert wird, aber Mariner sagt, nee, ich weiß aber einen Weg, wie wir das Ding reparieren können.
Und ab dem Zeitpunkt müsste eigentlich klar sein, wie diese Story weitergeht. Aber gut, ja.
Genau. Ja, absolut. Es ist vorhersehbar.
Ja.
Aber schöner Verweis dann. Mariner sagt, ja, ich bin auf DS9 mal über Worfs Maglet gefallen und habe das ersetzt, ohne dass er es gemerkt hat. Sie war also auf DS9. Gut, das ist Tandy ja auch erstmal überrascht. Ne? Und dann, die dachte, dass die Sarita ihr erstes Schiff war. Und nein, es war ihr fünftes. Aber für uns ist ja spannend, wir wussten ja schon, dass sie auf DS9 war. Das haben wir nämlich in der ersten Staffel schon gesehen.
Genau, ja.
Cupid's Errant Arrow, da haben wir so eine Rückblende gesehen. Aber was wir nicht wussten, ist, dass sie zur Zeit von Worf auf DS9 war.
Das ist die Frage, ob wir wissen, wie lange Worf auf DS9 war, ne?
Und klar wissen wir das. Von 2372, ne?
Ja.
The Way of the Warrior.
Ja.
Bis 2375, What You Leave Behind. Da verlässt Worf nämlich DS9.
Mhm.
Das heißt, Mariner war auf DS9, während die Serie lief.
Hm.
Zwischen 9 und 6 Jahre vor Lower Decks Staffel 2.
Hm.
Ist vom Alter her kein großes Problem, würde ich sagen, ne? Zwischen 9 und 6 Jahre. Und wir haben ja auch damals, wir haben ja auch gesehen, diese Rückblende, dass sie mit ihren hochtopierten Haaren, also sie mag noch sehr, sehr jung gewesen sein. Aber es ist interessant, was sie dann alles mitbekommen haben könnte.
Das stimmt, also wobei man natürlich auch nochmal irgendwie sagen muss, was ist sie denn dann da gewesen damals, ne? Und war das nicht ein Alter gewesen, wo sie auf der Academy hätte sein müssen und so weiter und so fort. Ne? Also es bleibt ein bisschen mysteriös, finde ich.
Ja. Ja. Gut, Cerritos war sowas wie ihr 5. Schiff. Wir wissen, dass nach DS9 die Kito kam. Müssen wir mal gucken, was wir über Mariner noch erfahren können.
Hm. Ja, aber auf jeden Fall interessant, ne, mit dem Hinweis, den du gerade gebracht hast, dann kennt sie sicherlich viel von uns Vertrautes.
Ja, wir werden ja nachher noch eine Anspielung auch da an der Stelle sehen.
Mhm.
Sie sagt auf jeden Fall, dass sie jemanden auf Bonestell kennt, der alles reparieren kann, dass es nur ein kurzer Umweg sein wird, bevor sie dann zur Cerritos zurückkehren. Bonestell erfunden oder bekannt?
erfunden.
Nein, bekannt.
Ja, ist eigentlich, wahrscheinlich kann man ja immer auf bekannt antworten.
Ne? Ja. Also Bonestell auf der Starbase Earhart. Ne? Mhm. Einerseits kennen wir Emilia Earhart von Voyager, ne? The 37er.
Ja.
Heißt sie, glaube ich, ne? 37er?
Ja, ich glaube auch, so? Ja. Also das sind diese Leute, die sie aufgetaut haben, ne?
Genau. Beziehungsweise Voyager taut sie auf, ja, wie auch immer. So, die Starbase Earhart und Bonestell ist aber aus der TNG-Episode Tapestry. Und das hättest du fast erraten können, weil alles, was danach passiert, ist genau wie in Tapestry.
Tatsächlich.
Das ist die Episode Willkommen im Leben nach dem Tode. Wir erfahren da, dass Jean-Luc Picard auf diesem Planeten rumhängt, bevor er auscheckt und Bonestell ist die Bar und das Erholungsgebiet von dieser Starbase Earhart. Und Tandy und Mariner spielen ja jetzt gleich mit Nausicaan und Dom Jot. Das hat Picard auch gemacht, aber für ihn ist es ein bisschen anders ausgegangen.
Aha, ich erinnere mich, ja. Ja.
Also Mariner und Tandy gehen also zu dieser Sternenbasis, nehmen Kontakt mit Mariners Kontakt auf und der sagt, dass er den Schaden am Pfahl reparieren kann. Aber es kostet sie 50 Streifen Latinum.
Mhm.
Und Mariner stimmt zu, obwohl sie gar kein Latinum haben. So. In der Bar selber steht übrigens unter anderem ein Ariolo.
Mhm.
Das ist diese Centaur-Spezies.
Mhm.
Die haben wir in Envoys schon gesehen.
Aha.
Bei Lower Decks.
Mhm.
Die kennen wir sonst aus einer Miniszene in Star Trek 4, The Voyage Home.
Ja, das hast du da schon mal erzählt, glaube ich, ne?
Ja, da sitzen die irgendwo im Hintergrund in so einem riesigen Föderationsverhandlungs-, also im Parlament, glaube ich, irgendwie.
Mhm.
Ja. Ja, Mariner nimmt dann mit einer Gruppe von Nausikaanern an einem Dom Jot-Spiel teil, um das Geld zu gewinnen. Sie ist auch ziemlich gut. Das finden die Nausikaaner gar nicht so gut, weil sie gesagt hatte, sie wäre eine Anfängerin.
Schwierig.
Und dann lässt sie kurz Tandy spielen und die Nausikaaner haben Angst, dass Tandy ihre Pheromone verwenden wird, um sie zu betrügen. Und damit hat Tandy wiederum ein Problem.
Mhm.
Obwohl Mariner dann sagt, ja, vielleicht kannst du das ja wirklich machen. Und Mariner sagt, nein, ich bin nicht einmal diese Art von Orion. So.
Mhm.
Das wiederum bezieht sich auf eine Enterprise-Episode, nämlich Bound, in der wir erfahren, dass die Orion-Sklavenfrauen eigentlich keine Sklaven sind, sondern heimlich alle Männer in ihrer Gesellschaft durch Pheromone manipulieren.
Ja, was die ganze Nummer unter einem anderen Licht erscheinen lässt.
Genau, diese Orion-Pheromone, die hatten wir schon gesehen, zum Beispiel in der TOS-Episode ganz am Anfang, The Cage. Ne?
Mhm.
Und ich finde es total spannend, wie sehr die Orions eigentlich, oder die Orion, muss man ja sagen, wie sehr die entwickelt worden sind jetzt mit der dritten Staffel Discovery und jetzt in Lower Decks, habe ich nicht mit gerechnet, wirklich. Mhm. Dass die Orion vielleicht die am besten weiterentwickelte Spezies seit 2017 sind.
Ja, erstaunlicherweise schon, ne? Ja, witzig. Ja, weil sie auch schon so alt sind, so, ne?
Ja, erste Folge, ne? Also erste Star Trek-Folge und irgendwie immer wieder vorgekommen. Das ist total spannend. Ja. Gut, Dandy will ihre Pheromone, beziehungsweise kann sie vielleicht auch nicht einsetzen. Sie beginnt dann nervös zu spielen und einer der Nausikaaner versucht, sie dabei anzugreifen. Mariner greift ein und der Angriff führt aber dann dazu, dass Tandy einen glücklichen Stoß macht, der das Spiel gewinnt.
Schwierig.
Die Nausikaaner weigern sich wütend, den Gewinn auszuzahlen und zerschmettern den Kopf des Libido-Pfahls.
Ja, schwierig.
Tandy wird verrückt. Ja, sie entkommen dann den Nausikaanern, indem Mariner ihnen Latinum ins Gesicht wirft. Im Gegensatz zu Picard, der in Tapestry quasi genau dieselbe Szene durchgemacht hat, aber von einem Nausikaaner dann durchs Herz gebohrt wurde und dann bekam er ja ein neues Herz.
Ja. Ist, würde ich sagen, für die beiden ein bisschen besser gelaufen, ja.
Richtig. So. Zurück im Shuttle. Dr. Tiana kontaktiert Tandy und möchte wissen, wo bist du? Und Tandy sagt, ja, wir sind auf dem Rückweg.
Und alles in super Ordnung, ist alles intakt.
Genau. Ja. Alles gut, alles, also kein Problem.
Ja. Hm?
Tiana schreit sie an, sie soll sich beeilen. Ja. Tandy ist frustriert über die Situation, wütend, dass sie Tiana im Stich gelassen hat. Und Mariner sagt, ja komm, Fehler passieren immer, wird schon gut gehen. Und Tandy sagt, ja, aber ich bin Orion. Und es war sowieso schwierig, der Akademie beizutreten, weil wir haben immer noch ein Stigma.
Mhm.
Die meisten Menschen sehen uns immer noch als Diebe und Piraten. Und dann denkt sie, Moment mal, Diebe und Piraten? Da hat sie eine Idee. Nämlich ihren Cousin D'Onny. Der arbeitet nämlich tatsächlich in einer Diebeshöhle in einem Piratenaußenposten und kann ihnen möglicherweise helfen. Tandy sagt, ja, das Problem ist, das sind die Bad Orions, ne, nicht so wie ich. Und Mariner, die würden dich sofort töten, wenn die merken, dass du kein Orion bist. Deswegen müssen wir dich jetzt färben.
Mhm.
False green, quasi.
Soll, dass es alles geht, ja.
Ja, gar kein Problem. Aber offensichtlich nicht besonders nachhaltig.
Das wäre die Frage gewesen, die ich dann irgendwann im Anschluss stelle, weil warum, Herrgott, aber egal. Warum, ja, warum kann man das nicht nachhaltig machen? Und warum haben sie nicht hier dann den Hypospray mitgenommen, mit dem sie zwischendurch mal wieder hätten grün färben können? Aber egal.
Es muss so funktionieren, aber Tandy sagt es ja extra nochmal, ne? Mariner, Achtung, deine falsche grüne Verkleidung wird nicht lange halten.
Ja.
Wir müssen D'Onny jetzt schnell finden. Das ist kein Problem, denn D'Onny ist direkt hinter dem Fahrstuhl, hatte quasi seine Schmiede.
Genau, sehr praktisch.
Mariner ist ein bisschen überrascht, dass D'Onny ziemlich gut aussieht. Und Tandy ist überrascht, dass sie ein Faible für böse Jungs hat. Und dann kommt natürlich eine großartige Szene, wenn man sie wieder im Kontext von Star Trek und vor allen Dingen Star Trek 2021 guckt. Mariner outet sich hier nämlich völlig selbstverständlich als queer, also an dieser Stelle als pansexuell.
Ja.
Star Trek celebrating infinite diversity in infinite combinations.
Ja.
Also Mariner enthüllt, sie ist sehr flexibel, sie trifft sich mit bösen Jungs, bösen Mädchen, bösen nicht-binären Babes, rücksichtslosen außerirdischen Masterminds und bösen Binären.
Okay, ja.
Schöne Beinahs Verweis, ne, von der TNG-Episode 11001001. Ja, freut mich. Also es ist doch schön, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und es passt auch irgendwie zu Mariner. Also das ist halt auch irgendwie ein modern gezeichneter Charakter, zu dem modern gezeichnete Beziehungsauffassungen gut funktionieren. Und das ist doch mal schönes Science-Fiction einfach. Es wäre ja auch schön, wenn Science-Fiction da schon Gegenwart wäre.
Ja, wir haben jetzt drei neue Star Trek-Serien und in allen drei gibt es queere Hauptcharaktere.
Ja, finde ich gut.
Gut, bei Picard ein bisschen am Ende noch irgendwie aufgesetzt, aber hey.
Ja. Mal gucken, was daraus wird.
Genau. Ja. Tandy sagt, ja, habe ich nie bemerkt, weil du immer in der Nähe von Bäumle bist.
Juhu, sagt sie dann. Ja, aber ich finde es schön, dass jetzt in diesem folgenden Gespräch all das nochmal kurz eben thematisiert wird, was wir in der Interviewfolge thematisiert haben, ne? Nämlich die intersexuellen Kontakte der zwei Paarungen, um die es jetzt geht. Ne?
Ja, genau. Aber dementsprechend müssen wir es jetzt auch nicht nochmal thematisieren, aber es ist schon spannend. Ne? Also was passiert eigentlich da irgendwie? Werden da irgendwann mal Beziehungen draus aus irgendeiner? Ja.
Aber beide... Ich
finde, Rutherford sind ein bisschen näher als Mariner und Bäumler.
Ja, also auf jeden Fall jetzt, nachdem Bäumler ja auch irgendwie weg war und so in dieser Folge, haben sie auch nicht so wirklich viel miteinander zu tun gehabt. Aber naja, sie irgendwie mögen sich ja beide schon und ja, keine Ahnung. Also aus der Szene würde jetzt hervorgehen, dass Bäumler auf jeden Fall jetzt nicht das zum Beuteschema gehört, whatever that means. Aber ja, bei Tandy und Rutherford, keine Ahnung, vielleicht schon eher, aber beide verneinen halt, dass da irgendwas gehen könnte, so, ne?
Ja, es ist halt irgendwie Friendship.
So. Ja. Und das ist, ja, und das ist auch völlig okay, weil wir wissen ja, Friendship is magic.
Wer weiß das besser als wir?
Ja.
Der Orny sieht Tandy und bemerkt, wenn er mit ihr redet, wird es Ärger geben. Tandy schlägt ihn dann und fordert ihn auf, so zu tun, was sie ihm sagt und zwingt ihn, sich ihrer Forderungen zu unterwerfen. Mariner sagt, hallo? Tandy sagt, ja, das Verhalten ist spezifisch für Orions, ist mir sehr unangenehm, aber ist halt so. Ne?
Ja, anders läuft halt nicht so.
Und Tandy verlangt dann von Donny, diesen Libido-Posten zu reparieren. Und Donny kommt dem nach und bezeichnet sie als die Herrin der Winterkonstellationen.
Mhm.
Also, Tandy ist auch noch ein bisschen zu entdecken in Tandys Vergangenheit. Ne? Also offensichtlich hat die eine Art Führungsposition innerhalb des Orion-Syndikats beinhaltet, oder?
Ja, irgendwie sowas. Also sie scheint auf jeden Fall irgendwie eine wichtigere Figur zu sein. Ne? Und ich meine, das ist ja auch das, was Mariner dann irgendwie kurzfristig irritiert. Aber das klingt schon so, als hätte sie auf jeden Fall einen nicht unwichtige Funktion oder wer, also es kann ja auch sein, dass sie da in irgendwas reingeboren wurde, ne? Und scheint auf jeden Fall irgendwie aus einer nicht unwichtigen, weiß ich nicht, Familie oder was auch immer zu kommen.
Ja, genau. Also da ist noch ein bisschen was zu entdecken, auf jeden Fall. Während die beiden sich darüber unterhalten, lässt Mariners Verkleidung nach und Dorny bemerkt es und fordert Tandy auf, ihr zu sagen, was los ist. Tandy tritt Dorny dann einfach und sagt ihm, er soll sich einfach darauf auf seine Arbeit konzentrieren. Und Mariner ist verwirrt, dass Dorny sie Devana nennt und fragt, ist das jetzt auch wieder ein Titel für dich?
Ja, wie viele Namen hast du eigentlich?
Genau. Und Tandy sagt, nein, das ist mein Name. Und hier kommt die zweite Anspielung auf DS9, weil Mariner dachte nämlich, dass Tandy so ein Name wäre wie Odo.
Ja.
Also ohne Vornamen oder so.
Was irgendwie auch ganz geil ist, ja.
Ja. Ist vielleicht ein Fehler. Weil im Vorspann zu Crisis Point, also dem Film, den Mariner selbst programmiert hat, stand der volle Name.
Mhm.
Ist aber auch vielleicht egal. Ja. Es könnte noch so ein Gag sein, weil bei einigen Hauptcharakteren kannte man ewig nicht die Vornamen. Zum Beispiel von Sulu.
Ach echt? Okay. Mhm.
Oder Uhura.
Mhm.
Am heftigsten natürlich bei Number One, da kennt man überhaupt keinen Namen. Also mittlerweile weiß man, also Sulu ist Hikaru und Uhura ist Nyota.
Mhm.
Ich glaube, das weiß man aber tatsächlich erst seit 2009. Zumindest kam es vorher nicht vor.
Seit dem Reboot oder was?
Genau.
Mhm.
Und Nummer 1 ist Una, aber das fällt, glaube ich, in Star Trek bis jetzt gar nicht.
Mhm.
Oder nur in Discovery.
Crazy, ja. Ja, gut, aber es gibt ja so auch, ich meine, die Tendenz dazu, dass viel Nachnamen generell benutzt werden, ne? Auch wenn man die Vornamen vielleicht kennt, also ja. Kira, O'Brien, Bashir, tralala. Also es werden ja viele wirklich gezielt mit Nachnamen angeredet.
Und manchmal gibt es diese komischen Konstellationen, dass Kira plötzlich der Nachname ist, obwohl sie obwohl er vor dem Namen steht.
Ist das so?
Ja, denk mal drüber nach. Sie heißt nicht Nerys Kira.
Die heißt Kira Nerys. Stimmt.
Ja, aber es ist der Nachname, Lieutenant Kira.
Ja. Naja gut, es kann ja so sein wie, weiß ich nicht, das ist doch, glaube ich, auch in, ist das im Mandarin, also, ne, also in
ja, ja,
China, genau. So oder so, wo die Namen auch umgedreht sind oder sowas.
Ja, es wird ja auch am Anfang genau so thematisiert, ja.
Hm.
Gut, auf jeden Fall ist das der nächste Punkt, wo sich die beiden quasi aneinander annähern durch, wie hast du es eben so schön gesagt, durch quasi sich voneinander zu entfernen.
Ja, oder durch die Erkenntnis der Entferntheit oder wie auch immer, ja, so dieses, genau. What the fuck, du kennst nicht mal meinen Namen, was geht denn eigentlich so?
Genau, wir waren ein Jahr lang zusammen.
Ja. Und du kennst auch nicht meinen Vornamen, Beckett, doch, ja, egal, so. Ja.
Genau, die beiden geraten in Streit und Mariners Verkleidung lässt leider nach und die anderen Orions greifen sie dann an.
Hm.
Also schnappen sich die beiden wieder den noch nicht reparierten Pfahl,
ja,
und entkommen, während die Orions sie angreifen. Sie verstecken sich und Mariner fragt, warum Tandy sie nicht einfach auffordert, aufzuhören. Tandy sagt, ja, das funktioniert bei einem wütenden Mob, aber halt nicht so gut. So. Ja, Tandy ist frustriert, dass Mariner so wenig über sie weiß, mhm, und erkennt, dass die beiden nie so eng befreundet waren tatsächlich.
Mhm. Gutes, auch ein guter Moment, um das zu verarbeiten, finde ich, ja.
Ja, genau. Sie schaffen es auf jeden Fall, aus diesem Versteck irgendwie wegzulaufen, bevor sie entdeckt werden, machen sich dann auf den Weg zum Aufzug, bemerken aber dann, dass der schwer bewacht ist und sie klettern müssen, um zu entkommen.
Ja. Mit dem blöden Ding in der Hand, ja.
Genau. Das tun sie dann auch, der zerreißt in zwei Teile. Als dann Teile dieses Pfostens rausfallen, entdecken die Orion-Wachen sie und setzen ihren Angriff fort. Tandy erreicht eine Tür und öffnet sie, aber bevor sie Mariner da hilft, hochzuklettern, durchtrennt einer der Orions das Seil, in dem Mariner klettert. Also lässt Mariner fast die Tasche fallen, also ihre Hälfte.
Ja.
Aber Tandy kann Mariner retten und Mariner kann die Hälfte des Pfostens retten. Kurz. Und dann lässt sie ihn los. Schade.
Ja. Ja, also es ist im Prinzip war das die Wahl zwischen Pfosten und Mariner, ne? Also was rette ich?
Ja.
Und Tandy entscheidet sich netterweise für Mariner.
Tja.
Bitter.
Ja. Die beiden fliegen zurück zu Cerritos. Mariner dankt Tandy noch dafür, dass sie ihr Leben gerettet hat. Sie sagt auch, dass sie sich nicht so schlecht fühlen soll. Tja.
Ja, also es ist leicht gesagt, finde ich, für Mariner an der Stelle, weil ich meine, die ist ja gewohnt, dass sie irgendwie von Mission zurückkehrt und alles in Schuss und Asche gelegt hat, ne? Aber Tandy wollte ja genau damit irgendwie beweisen, dass sie zuverlässig ist und ist offensichtlich auch irgendwie deutlich anders motiviert. Also sie möchte ja gerne Karriere machen oder zumindest irgendwie wahrgenommen werden für ihre Fähigkeiten oder wie auch immer. Und das ist jetzt halt mal ordentlich in die Hose gegangen. Und ich glaube, da gibt es auch nichts, was Mariner aus ihrer Perspektive sagen könnte, um das besser zu machen.
Ja, im Endeffekt bleibt Tandy nichts anderes übrig. Also es ist schön, dass sie sich hier nochmal irgendwie aneinander annähern und auch ich sagen, hey, das hat doch irgendwie was gebracht und vielleicht wirst du jetzt trotzdem befördert oder sowas, weil du öffnest dein Privatleben mir gegenüber und das ist gut, wenn Leute ihre Privatleben zeigen quasi, dann werden sie eher befördert. Ist auch eine interessante These übrigens.
Mhm.
Ja, im Endeffekt sagt Tandy, ja, ist ja auch ganz interessant, dass ich jemanden in Schwierigkeiten gerate, das hatte ich bis jetzt nicht.
Ja, und man muss aber natürlich auch ganz klar sagen, es ist Bäumler, das ist Mariners Schuld, ne? Also ich meine, die hat Tandy überredet, den Inhalt der Kiste anzugucken. Wäre das nicht passiert, wäre alles andere danach auch nicht passiert.
Genau. Aber Tandy macht es ihr interessanterweise nicht so richtig zum Vorwurf.
Nee. Ja.
Ja. Mariner hat aber auch noch eine Idee. Vielleicht gerät es ja gar nicht in Schwierigkeiten. Wir versuchen das einfach als Unfall zu gestalten.
Ah.
Und sie schreit, als sie auf dem Anflug auf die Cerritos sind, Computer, Ramming Speed.
Whatever that
is. Ist tatsächlich ein Hinweis.
Ja. Ah, okay. Ich finde, natürlich.
Worf auf The Defiant,
mhm.
aber nicht in DS9,
mhm.
sondern in First Contact.
Ach.
Ne, da greift Worf kurz mit der Defiant in den Kampf gegen den Borg-Kubus ein.
Mhm.
Und er, als sie so schon ziemlich kaputt geschossen sind, sagt er dann auch irgendwann Ramming Speed. Aber dann kommt die Enterprise und rettet alle.
Ja. Whatever Ramming Speed ist, ne? Also ich meine, rammen kannst du ja so ein, also was ist das dann die Geschwindigkeit, in der das Shuttle nicht kaputt geht, aber trotzdem ist gerammt. Also ich meine, whatever is Ramming Speed, also ein Ramming-Kurs kann ich mir noch irgendwie erklären, aber ich meine, ich kann halt mit 5 km/h auf eine Mauer zufahren oder mit 200 und es ist beides Ramming Speed, oder?
Möglichst schnell, oder? Ja. Möglichst schnell ohne Raumkrümmung.
Hm. I don't
also know. Ohne Warp.
Naja. Hm.
Was ich mir überlegt habe,
ja.
wenn Worf in First Contact die Defiant steuert, war Mariner da vielleicht sogar an Bord?
Ja, wer weiß.
Ne? Möglich, ne?
Ja.
Hätte auf der Defiant dienen können, als sie auf DS9 war.
Auf jeden Fall. Also jetzt nach dem, was wir durch diese Folge erfahren haben, auf jeden Fall.
So, als diese Szene kommt, verprügelt übrigens Paris gerade Bäumler auf der Brücke. und die Con-Offizierin, ich glaube, es ist Jennifer. Oder es ist die Freundin von Rutherford da. Sagt auf jeden Fall, hey, da ist gerade ein Shuttle auf Kollisionskurs und der Shuttle kollidiert mit den Schilden und macht plopp.
Ja. Damage Report, none.
None.
Ja.
Aber wir sehen, das Shuttle ist ziemlich kaputt. Das ja. sehen wir nachher im Hangar. Ne? Hm. Und Ransom schimpft auch mit Mariner und sagt, wie konnte das denn passieren? Und Mariner sagt, da war eine Biene im Shuttle. Die ist mir ins Gesicht geflogen. Eine Biene.
Es gibt keine bescheuerten Bienen im Weltraum.
Ja, offensichtlich schon.
Ja. So.
Und Ransom will Mariner trotzdem in die Brick werfen und Mariner sagt noch, wirf doch die Biene in die Brick.
Ja, und Danny versucht noch irgendwie die Schuld auf sich zu nehmen, aber ja.
Genau. Ja, sie entschuldigt sich dann auch bei Tiana dafür, dass der Libido-Pfosten zerstört worden ist, versucht die Verantwortung zu übernehmen, aber Tiana sagt, ja, völlig egal, es ging mir um die Kiste, so. Weg mit diesen Überresten dieses Pfostens. So,
ja.
Es geht mir um die Kiste. Und da ist sie natürlich ganz Katze. Ne? Denn Katzenbesitzer können jetzt andocken da an dieser Szene. Ne? Ich gucke das auch sofort. Man kauft die schönsten Sachen, ne? Die super geilen Kratzbäume für Tausende von Euros, ne? Und so weiter. Und dann kommen die an und man packt sie aus, stellt sie in die Ecke und die Katze springt in den Karton. Es ist immer dasselbe.
Geil, okay, verstehe.
Ja. Also hier keine Star Trek-Anspielung, sondern ein Moment zum Andocken für Katzenbesitzer.
Real life quasi, ja.
Genau. Ja, der Abspann. Mariner wird wegen der Kollision in die Brick geschickt.
Mhm.
Auf der Zeichnung mit Mariners HQ sind jetzt 4 Haken übrigens.
Mhm.
Ne? Tao Tao hatte mal in unseren Kommentaren geschrieben, dass es wahrscheinlich die Anzahl von Malen ist, wie die Mariner schon in der Brick gelandet ist. Sie hat wahrscheinlich recht.
Ja, sieht so aus, ne?
Ja. Also ich hatte ja vermutet, vielleicht ist es ja auch die Staffel irgendwie, die dadurch angezeigt wird,
weil
es in der ersten Folge so mit 2 Strichen war, aber jetzt sind es 4. Ja, Tandy spielt ihr und Rutherford noch mehr klingonischen Acid-Punk vor.
Mhm.
Und Bäumler betritt die Brig und enthüllt, dass das Schiff endlich erkennt, wer er ist.
Ja, er geht durch die Tür durch, ja.
Ja. Und dann kommt die Szene, auf die du eben schon die Anspielung gemacht hast.
Mhm.
Hast du denn jetzt hier die Unterschrift von Chakotay oder was?
Von Chakotay, ja, whatever. Ja. Schön.
Genau. Also Unterschied zwischen Chakotay und Tom Paris, wer weiß den schon?
Ja, aber ne, dass Bäumler echauffiert ist an der Stelle, zeigt, dass du vielleicht mit deiner Chakotay-Meinung nicht der Einzige bist.
Aber ich habe auch das Gefühl, als Bäumler da diese Teller da zeigt, da wäre auch noch ein Slot frei. Und vielleicht ist das der Chakotay-Teller, vielleicht will er den nicht haben.
Dann habt ihr was gemeinsam.
Dann hätten wir was gemeinsam, ja. Genau. Ich will auch alle anderen Teller haben. Obwohl, der Chakotay-Teller ist so der Trash-Teller.
Ach komm, es gibt doch bestimmt auch irgendwas Gutes an Chakotay.
Ja.
Ja.
Nein, es ist ja ein dufter Typ.
Ein volldufter Typ.
Ach ja. Bäumler hat außerdem ein blaues Auge von den Schlägen, die Paris ihm zugefügt hat.
Findet er aber gar nicht so schlimm.
Genau, denn als kleine Entschuldigung hat Paris Bäumler auf einen Drink eingeladen. Und damit wächst die Chance Bäumlers, dass sein Teller endlich signiert wird.
Ja, juhu!
Wenn er denn durch die Tür kommt, denn er steht dann wieder vor der Tür und die geht nicht auf. Bis Tandy ihm sagt, du stehst nicht vor der Tür, du stehst vor einer Wand.
Riesengag.
Sehr seltsamer Gag an dieser Stelle.
Ich fand den super, ich habe mich weggehängt, ich fand den richtig gut.
Ja, Tandy fragt Rutherford noch, ob er jemals herausgefunden hat, wie Shaq zurückgekommen ist. Rutherford, nein, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Und an der Stelle ist er mir ehrlich gesagt, ne, das ist ja das, was ich eben meinte, ein bisschen zu traumatisiert, als dass es nur auf das anspielt, was wir da mitbekommen haben.
Ja, ich habe das schon verstanden, ja. Aber das, was wir mitbekommen haben, reicht ja schon dafür, dass hier eine völlig neue Mythologie aufgemacht wird.
Ja, ich habe das auch verstanden. Ich glaube, wir haben uns beide gegenseitig verstanden.
Das ist toll, dass wir uns wieder gegenseitig verstanden haben.
Versteht ihr?
Mariner sagt, die Brückencrew ist eh idiotisch und Tandy legt ein Lied darüber auf, wie ein Klingone seine eigene Hand frisst. Und damit geht diese seltsame Folge zu Ende.
Ja, schön.
Und das war noch nicht wertend gemeint. Wir müssen noch über die Wertung sprechen. Aber was sagst du denn jetzt zu dieser Episode?
Ja, ich hab schon überlegt, wie wir da jetzt irgendwie wertungsmäßig eigentlich weitermachen, ne? Weil irgendwie sage ich jetzt seit drei Episoden, es wird immer besser. So. Und ich fand diese seltsame Episode, wie du gerade gesagt hast, tatsächlich ziemlich überragend gut. Ich finde Geschichten, wo es um Gegenstände geht, die irgendwer haben will und die von einer Bedeutung sind und die dann kaputt gehen und immer weiter kaputt gehen, tatsächlich nervlich immer sehr belastend, weil ich mitfühle mit der Person, die Verantwortung für diese Gegenstände trägt. Und fand es auch im Fall von Tandy teilweise doch sehr schwer. Ne? Ich finde das immer sehr nervenaufreibend tatsächlich. Und das hat auch in diesem Fall, das ist ja ein sehr alter Topos, oder wie man auch immer es nennen möchte. Trope, eine sehr alte Trope, die man ja schon häufig so gesehen hat. Aber ich finde sie immer schwer zu ertragen. Aber trotzdem fand ich diese Reise, den Girlstrip, fand ich herausragend gut aus mehreren Gründen. Also auch die B- und C-Handlung, wenn man so möchte, fand ich schon, also deswegen, ich habe sie eben so gewertet, weil mich am wenigsten, ehrlich gesagt, die Checks-Nummer interessiert hat, auch wenn ich natürlich wissen will, was da eigentlich wirklich passiert ist, aber das hat mich jetzt nicht so wahnsinnig gecatcht. Die Paris-Nummer fand ich irgendwie ganz amüsant und ich finde es schön, dass wir wieder ein bisschen mit Bäumler unterwegs sein konnten, aber das war jetzt auch nicht irgendwie bahnbrechend, ne? Also es war ein netter Running Gag irgendwie, so, ne? Also zwei Running Gags irgendwie, ne? Also Bäumler gegen Computer und die Geschichte mit Tom Paris fand ich irgendwie ganz nett. Aber was ich jetzt so storymäßig, ne, jetzt mal diese ganzen 3 Milliarden Anspielungen, die ich eher beim ersten oder einzigen Gucken ja eh nicht in ihrer Gänze verstehe, ne, was ich storymäßig wirklich am spannendsten fand, war halt der Girlstrip und nicht, weil er die Geschichte erzählt hat, wie er sie erzählt hat. Auch die Geschichte fand ich durchaus unterhaltsam, aber weil wir das erlebt haben, was wir erlebt haben, nämlich eine Vertiefung der Beziehungen und vor allen Dingen das tiefere Kennenlernen dieser beiden Hauptcharaktere und vor allen Dingen von Tandy, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil es hat mir Tiefe irgendwie reingebracht und dadurch, also ich fand die, auch wenn die Geschichte ja wieder sehr, sehr hanebüchend am Ende irgendwie war, fand ich sie aber nicht so wie diese vorherigen typischen Action-Folgen, die ja gerne dann irgendwie im Wahnsinn zwischenzeitlich in den Wahnsinn abdriften. Ich fand auch, wenn es Action war, war es irgendwie deeper. So, und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich habe viel gelacht, aber fand auch so die Storylines echt spannend, mitreißend. Ich bin gerne mit den beiden unterwegs gewesen, also vor allen Dingen mit Mariner und Tandy unterwegs gewesen und auch wenn da weniger Gag drin gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, immer noch gut gefunden, weil ich es irgendwie spannend fand. Ja. Gute Folge. Also vielleicht auch wieder mal besser als das, was wir vorher gesehen haben. I don't know.
Sehr schön. Dazu habe ich eine Meinung. Ich finde nicht.
Ja, das ist okay.
Ich finde, dass es hier die schwächste Episode der dritten Staffel ist, aber das liegt tatsächlich nicht an diesem Girlstrip, den ich auch großartig fand, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, sondern an den beiden anderen Handlungssträngen, die ich wirklich nicht so gut fand. Den Checks-Handlungsstrang, der basierte natürlich auf einem Running Gag, ne? Dieses, Brückenoffiziere kommen vom Tod zurück.
Ja.
Das ist mir schon klar. Mir hat aber überhaupt nicht gefallen, wie der aufgelöst worden ist. Das, du sagst, vielleicht wird das auf Dauer irgendwie noch besser erklärt oder sowas.
Ja.
Aber so wie es jetzt erklärt worden ist, finde ich es überhaupt nicht Star Trek-like. Dann sollte man versuchen, lieber irgendwas Technisches zu nehmen und das mit Technobabble zu erklären. Oder irgendwie so, wie es halt auch schon mal erklärt worden ist. Das würde auch zu Lower Decks passen.
Ja, ja, ich meine, die Anspielungen waren ja da alle. Ne? Man hätte sich ja irgendwie irgendwas raus...
Genau. Hätte irgendeine nehmen können. Ja. Genau wie beim letzten Mal, um Bäumler von der Titan zurückzubekommen. Hm. Da hat man es ja auch gemacht. Nur hier hat man irgendwann eine neue Mythologie aufgemacht und das gefällt mir nicht so gut. Mhm. Deswegen, das ist meine Kritik an diesem Handlungsstrang und der Kritik am Bäumler-Handlungsstrang ist, dass der stinkend langweilig war.
Ja. Ja, ja.
Und das ist echt nicht cool, weil du hättest da irgendwie mit Tom Paris, da hättest du mehr rausholen können. Das ist, finde ich, sehr, sehr schade.
Absolut, ja. Also das ist total schade, ja. Und ich kann deine Begründung nachvollziehen, wie du zu der Wertung der Folge kommst, auf jeden Fall. Ja. Ja.
Also nein, man muss immer noch dazu sagen, wir kritisieren hier auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich finde auch weiterhin, dass Lower Decks ein sehr, sehr hohes Niveau hält und gerade dieser Girlstrip war großartig, aber eben diese beiden anderen Handlungsstränge haben mir nicht so gut gefallen. Deswegen die schwächste Episode dieser Staffel. Und es darf jetzt wieder ein bisschen besser werden. Und ich bin mir aber auch ziemlich sicher, weil Lower Decks so konsequent abliefert, dass es auch wieder besser werden wird.
Ja, lustigerweise mich haben die beiden anderen Handlungsstränge einfach nicht so richtig interessiert. Ich glaube, klar, du hast eben gesagt, langweilig, das trifft's ja auch irgendwie, ne? Sie haben mich nicht so richtig interessiert und deswegen haben sie mich nicht so wahnsinnig beschäftigt und deswegen hat mich der Girlstrip mehr beschäftigt und es ist so durchgeflutscht. So, und deswegen, ja. Also ich fand es halt irgendwie echt spannend, einfach was über diese Charaktere zu erfahren. Und deswegen mochte ich die Folge schon ziemlich sehr. Aber wäre es auch nicht traurig darüber, wenn die anderen beiden Handlungsstränge nicht. Und das ist ein bisschen schade, weil, klar, du hast einmal gesagt, irgendwie mit Tom Paris als Gaststar, da hätte man natürlich irgendwie mehr draus machen können. Aber irgendwie auch die Checks-Nummer, weil es ist ja schon irgendwie bemerkenswert, wenn eine Figur, die tot geglaubt ist, zurückkommt. Ich meine, da hätte man ja auch dramaturgisch mehr draus machen können, so, ne? Das ist ein bisschen, das ist tatsächlich am Ende ein bisschen schade. Aber ich komme nicht zu dem gleichen Urteil wie du, aber das ist ja völlig in Ordnung.
Das ist völlig in Ordnung, auf jeden Fall. Gut. Nächste Woche erwartet uns wieder eine neue Folge.
Verrückt, wie konnte das? Ich weiß nicht. Ist das schon raus? Warte, ich hatte doch
ich eben. Weiß nicht. Die ersten drei waren draußen.
Mugato Gumato.
Was?
Es gibt echt? Ja Mugato. Ich habe es gerade. Mugato Gumato. Es gibt eine Fußnote, aber sie wird nirgendwo aufgelöst.
Ah, okay, also bei Memory Alpha steht noch gar nichts. Wo hast du das her? Mugato, Umato.
Wikipedia.
Okay, cool. Also, freuen wir uns auf die nächste Folge. Mugato, Gumato.
Ich weiß auch nicht genau, warum.
Diese Angaben sind wie immer.
Es gibt einen Einzelnachweis, der wiederum verlinkt auf Trackcore und auf das Review von We'll Always Have Tom Paris. Warum auch immer. Warte, ich suche mal gerade vielleicht. Ah ja.
Es ist ja okay. Also wir freuen uns auf jeden Fall, egal wie sie heißt.
Genau, also es steht unten drunter, steht Lower Decks Returns on September 2nd with Mugato Gumato in Paramount Plus. Bla bla bla.
Ja, dann.
Das wird toll. Ja. Und wir freuen uns in der Zwischenzeit, wenn ihr uns auf den bekannten sozialmedialen Kanälen begleitet, was diese Folgenbesprechung angeht. und euch mit uns darüber austauscht, wie ihr denn diese Folge erlebt habt. Das würde uns freuen. Muss ich das Ding nochmal einspielen oder wisst ihr Bescheid?
Ach, mach doch.
Meinst du? Einfach so nochmal? Na gut.
Diskussionen zu Folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Und macht euch einen Knoten ins Handy für den 8. September 17.01, also 17.01 startet da der Livestream Raumschiff Eberswalde. Ist das so?
Ja. Ja,
Raumschiff Eberswalde, ja. ist das YouTube-Handle.
Auf YouTube, genau.
Dann geht Benjamin unter anderem, Benjamin Stöwe, live mit vielen Freunden, Gästen und Star Trek-Enthusiastinnen und Enthusiasten und irgendwas wird es auch mit uns zu tun haben am Ende. Da war irgendwas, ich weiß nicht.
Davon gehen wir aus.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sind raus für diese Folge. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin, macht was draus, ne?
Macht's gut. Tschö.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.